Hier und Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Rainer Siegel.
Hallo.
Und wir werfen einen Blick zurück auf das Videospieljahr 2023. Ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr da seid, Rainer. Schön, dass du da bist. Die einzige Folge noch, wo wir bei Katz im Jahr über Videospiele sprechen. Und also wenn man so beim Serienjahr dieses Jahr dachte, ja, da waren schon so ein paar ganz gute Sachen dabei, aber der ganz große Wurf war es nicht. Und beim Filmjahr werden wir das, glaube ich, noch diskutieren müssen. Da hatten wir ja zumindest mit Barbenheimer irgendwie echt diesen riesigen Einschlag, der auch sehr, sehr weit gespürt wurde. Muss man beim Videospiel ja sagen, also ich weiß nicht, ne, ob es das ja viel beschworene beste Jahr aller Zeiten war oder so, aber es war schon, also einem ging ganz schön die Puste aus bei diesem Jahr, oder? Ging es dir auch so? Ich kann mich an kein Jahr erinnern, in dem ich wirklich so viel gespielt habe oder die ganze Zeit dachte, das müsstest du dir immerhin nochmal anschauen, aber es geht einfach nicht.
Ja, es ist ein bisschen seltsam. Ich habe natürlich da professionellerweise einen bisschen anderen Blick auf das Ganze, weil ich spiele ja sowieso quasi rund um die Uhr alles. Also ja. Ob ein Spiel ja besser oder schlechter ist, das kommt bei mir gar nicht so an. Aber ich glaube, allgemein könnte man sagen, dass der Konsens ist, das war ein gutes Spielejahr oder ein großes Spielejahr. Gleichzeitig muss man aber sagen, es war für die Videospielbranche, greife ich vielleicht ein bisschen vor, eigentlich sogar sowas wie ein Annus Horribilis, also ein schreckliches Jahr, also eines der furchtbarsten eigentlich ever. Da können wir später noch dazu kommen mit Layoffs, also Entlassungen und allgemein, also industrieintern wirklich kein besonders gutes Spieljahr. Aber von den Spielen, die rausgekommen sind, also die Spielerinnen und Spieler da draußen, die würden mir wahrscheinlich widersprechen ganz laut und sagen, nein, das war eines der besten Jahre. Hier sind jetzt für ganz viele Menschen, glaube ich, so ein paar der ewigen Favorite Games sogar rausgekommen.
Ja, ganz viele Fortsetzungen haben wir irgendwie bekommen, die sich ewig schon angekündigt hatten. Also, weil sie nicht Diablo 4 und Tears of the Kingdom, Baldur's Gate 3, Alan Wake 2 und so. Und gleichzeitig hatte ich aber auch das Gefühl, dass das Plateau einfach sehr hoch liegt in diesem Jahr. Also, auch wenn man sich so die Tests angeguckt hat, und ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, mir ist das jetzt neulich aufgefallen, auf Metacritic, ne, haben doch diese Wertungen immer Farben. Also, dann sieht man, ein Film hat eine 50 oder so und dann ist der gelb. Bei Videospielen sind die Farben quasi höher. Also das ist quasi so, dass ein Spiel, was glaube ich irgendwie 70 kriegt oder so, wenn es ein Film wäre, wäre der gelb, aber ein Spiel ist dann schon grün, weil die Presse quasi zu gut bewertet quasi, also die Games-Presse. Das heißt, mir dieses Jahr, ich glaube, ich habe es ein bisschen kompliziert jetzt erklärt, aber was die Bottomline ist, Metacritic hat irgendwann gesehen, dass die Games-Presse viel zu hohe Wertungen gibt, im Gegensatz zu der Musikpresse und der Filmpresse und so weiter und so fort. Also und das quasi auch in ihr System eingepreist, aber das wissen wir ja eh schon so ein bisschen. Aber auch ich, der ich vieles gespielt habe, muss ich sagen, da waren echt viele ordentliche Sachen auch einfach dabei. Also wo jede Woche irgendwas rausgekommen ist, bei dem man gedacht hat, ja, das ist schon eigentlich ganz gut, das kann man schon spielen. Also es gab wenige so Vollkatastrophen, finde ich, in diesem Jahr. Und das fand ich irgendwie erstaunlich, auch sowieso bei den Releases. Das ist, glaube ich, es hat sich sehr viel angestaut, oder? Von Corona, das immer verschoben wurde. Und jetzt in diesem Jahr ist es dann rausgekommen und hat manche Studios dann aber auch quasi dahin gerafft. Also Mimimi zum Beispiel, die ja mit Shadow Gambit ein echt gutes Spiel rausgebracht haben, aber halt im Fahrwasser von Baldur's Gate 3 halt direkt Studio zu. Gab es auch andere Gründe dafür, aber das fand ich irgendwie so erstaunlich, dass das wie so eingeprasselt sind irgendwie die Releases auf uns in diesem Jahr und viele sich da auch dann nicht behaupten konnten, die, glaube ich, in anderen Jahren in den Top Ten vielleicht gewesen wären oder so.
Ja, ich glaube, das ist wirklich, du hast es schon angesprochen, dass es wirklich der Corona ist, der Grund dafür, für ganz viele von diesen Phänomenen, die in diesem Jahr eben im Videospielbereich zu tragen gekommen sind. Die vielen großen Spiele, die quasi jetzt erst so Jahre später mit Verspätung gekommen sind und die da eben um Aufmerksamkeit gerungen haben gleichzeitig, die haben sicher kleineren Spielen da größere Probleme gemacht. Ich möchte noch ganz kurz zu der Metacritic-Sache zurückkommen von vorhin. Also ich bin ja bekanntlich kein besonders großer Fan von Zahlenwertung für Kulturprodukte aller Art.
Nein.
Ja, ich verstehe es, dass man irgendwie eine erste Orientierung bieten mag. Aber ich glaube, gerade im Videospielbereich, da kommt ja traditionellerweise eben dazu, als technischstes Unterhaltungsmedium von allen, da wird dann oft einmal in der Begeisterung auch der Presse, da wird jede technische Neuerung, die ja wirklich über lange Jahre wirklich kontinuierlich erfolgt sind. Das heißt, Sprung zu 3D, immer größerer Fotorealismus etc. Das heißt, diese Verbesserung des technischen Produkts, also Verbesserung unter Anführungszeichen, eben optische oder eben technische Verbesserung, die ist quasi in diese dauernde Inflation der Wertungen mit eingeflossen. Zu Unrecht könnte man jetzt sagen, weil ein Spiel von 2018 ist nicht automatisch besser, weil die Technik besser ist als eines von 2000 zum Beispiel. Aber da kommt noch dazu, ich weiß jetzt nicht genau, wie das im Film- oder Musikbereich ist, aber es ist eben gerade im Videospiel, in der Branche selbst, da werden ja oft die Metacritic-Scores auch an so Boni und so gebunden. Das heißt, das ist wirklich tatsächlich, das ist ein Problem, das eigentlich in die Branche und auf die Menschen, die die Spiele machen, dann zurückschlägt.
Wir reden da oft drüber, dass es bei Filmen oft egal, ne? Also ganz viele erfolgreiche Disney-Filme haben so eine 50 oder so und das juckt die jetzt so doll mit Frozen 2 oder so, der dann der erfolgreichste Animationsfilm ist oder so.
Genau, und bei Videospielen ist es doch ein bisschen anders. Und wenn du sagst eben, dass dieses Jahr eben besonders viel tolle Videospiele rausgekommen sind, ja, es sind auch gleichzeitig, das stimmt eben nicht, dann der Gegenschluss, dass wenig schlechte Spiele rausgekommen sind. Ich erinnere bei jeder Gelegenheit gerne an die Statistik. Jede einzelne Woche in diesem Jahr sind über 200 Spiele auf Steam allein neu erschienen. Auf Steam, also wirklich nur auf einer Plattform. Gut, das ist die größte, aber trotzdem. Das heißt, man hat in dem Jahr genauso viele Gurken oder schlechte Spiele und darunter auch namhafte, muss man sagen, wie in jedem anderen Jahr. Es haben sich eben einige der ganz großen Spiele, auf die man lange gewartet hat und die eben dann bei den Game Awards, von denen wir kürzlich auch gesprochen haben, oder allgemein bei diesen jahresbesten Listen, ist ja auch ein bisschen ein Ritual, natürlich ein willkürliches, dass da eben tatsächlich viele große Namen, die eben lange aufgestaut waren und auf die man lange gewartet hat, dass die eben da noch reingekommen sind in dem Jahr. Wie gesagt, hat mit Corona was zu tun. Aber ja, wir können gerne ein bisschen so in medias res gehen und die einzelnen Titel dann durchbesprechen. Also ich würde jetzt im Rückblick sagen, das war schon ein gutes Spielejahr in dem Sinn, aber es hat auch alles andere auch gegeben, also um das ein bisschen zu relativieren.
Ja, ich fand es schon erstaunlich gut von dem, was ich gespielt habe. Aber einmal vielleicht noch, um das zu verdeutlichen, weil ich gerade den Screenshot wieder auf habe, damit man nochmal versteht, was ich meine, und dann machen wir es. Wonka, ne, dieser neue Film mit Timothy Chalamet, hatte auf Metacritic eine Zeit lang eine 67 und ist aber grün. Und Avatar Frontiers of Pandora hat 74 und ist gelb. Und das zeigt quasi, also für die Games-Welt ist 74 schlecht, aber für die Filmwelt ist 60 gut. Und das fand ich ganz interessant, weil mir war das immer schon so ein bisschen klar, aber ich fand es quasi witzig, dass die das sogar in ihrem System eingepreist haben, dass sie quasi tatsächlich in dem internen Prozess und wie diese Wertung erstellt werden, ist natürlich auch Quatsch bei Metacritic, aber fand ich irgendwie so ein bisschen ironisch, dass die quasi gesagt haben, ja, die Videospielwelt, die werden eh immer zu gut, da müssen wir die Farben irgendwie anpassen. Aber lass uns doch mal über die Spiele reden. Ich weiß gar nicht, ob man beim größten Hit anfängt oder bei der stärksten Enttäuschung. Vielleicht eine Frage noch vorweg. Worauf spielst du gerade? Ist das PC und Steam-Deck hauptsächlich? Wie ist das bei dir?
Ja, also ich komme vom PC. Ich habe natürlich alle Konsolen auch zu Hause, also fast alle. Aber ich bin ein PC-Boy. Also ich komme vom Commodore 64 aus der Vergangenheit, aus der Steinzeit quasi. Und ich muss sagen, ich habe ja einen gewissen Fokus auf Indie-Games oder eben nicht auf den großen Mainstream. Also mir gefällt das Kleine und Obskure immer ein bisschen besser als das große, glattpolierte. Da ist natürlich PC und Steam-Deck auch eben wirklich das ist die perfekte Plattform, weil ich habe vorher schon die Zahl, die unglaubliche, erwähnt, wie viele neue Spiele rauskommen. Es ist ja nicht nur so, es gibt auf Steam Deck ja auch das Modding, das ganz groß ist. Es gibt wirklich, man muss sagen, Steam hat sich in den letzten Jahren da wirklich zu einer Plattform gemausert, die eben mehr ist als nur Verkaufsplattform. Es gibt eben immer es gibt Festivals, die auf Steam laufen, wo Entwickler über ihre Spiele sprechen. Es gibt Vorträge etc. Das heißt, das ist eine Ecke der Games-Kultur, die mir halt viel näher ist als die Konsolenwelt, muss ich sagen, obwohl natürlich die Grenzen jetzt bei weitem nicht mehr so strikt sind und eh schon alles ineinander übergeht. Aber ja, also ich bin einer, der mit Steam und mit der Welt des PC-Gamings, auch mit Freeware oder Shareware oder dem ganz klassischen Modell von früher von Open-Source-Games eigentlich mehr anfangen kann als mit Konsolen.
Genau, bei mir ist es auch so mittlerweile gewesen, also ich wechsle immer hin und her und schaue mir alles mal an und kaufe eine Konsole und verkaufe die dann auch wieder, wenn ich merke, bringt mir doch gerade nichts. Was ich nicht schlecht fand dieses Jahr, als ich kurze Zeit eine PlayStation 5 hatte, war, dass ich glaube, wenn man das einmal investiert hat, Konsolengaming die billigste Art ist, wenn die Konsole ein Laufwerk hat, neue Spiele zu spielen, wenn man sie nämlich schnell wieder verkauft. Also ich habe da zum Beispiel, weiß ich nicht, Final Fantasy 16 gekauft, am Wochenende durchgespielt und dann wieder verkauft. Und dann ist es tatsächlich so, dann zahlt man gar nicht so viel für neue Spiele. Das ist mir so ein bisschen dieses Jahr aufgegangen, als kleiner Lifehack für alle, die sagen, nee, ich kaufe mir eh alles digital. Man kann da tatsächlich sogar schon, wenn man die Konsole ein bisschen billig bekommt, auch ein bisschen was sparen. Aber dann, ich war letztes Jahr im Winter auf einer großen Reise, hatte da ein Steam Deck mit und dieses Jahr wollte ich einfach noch weniger Gepäck haben und habe dann tatsächlich gesagt, ich hole mir jetzt so einen gebrauchten Gaming-Laptop, der sehr klein ist. Ich habe so einen Asus Rogue X13 oder so heißt der. Und der kann tatsächlich alles spielen, auch neue Sachen noch, aber auf den untersten Einstellungen. Deswegen ist, finde ich, jetzt auch so ein bisschen, weißt du, mit DLSS oder wie das heißt, ist so eine neue Ästhetik in mein Leben gekommen. Und zwar diese upscaled PC-Spiele auf irgendwie, die mit so KI so hochgerechnet werden. Also Alan Wake, ich wusste manchmal nicht so ganz, ist das jetzt eine Traumsequenz oder versucht mein Laptop da dieses Spiel noch irgendwie auszuleuchten oder so. Aber ja, ich bin gerade auch nur am PC, aber ich habe auch so ein bisschen bei Zelda und Final Fantasy und so in diesem Jahr reingeschaut. Was war denn für dich, vielleicht fangen wir mal so an, so das große Highlight oder eins der großen Highlights in diesem Jahr?
Ja, ich habe festgestellt, ich habe es zwar vorher schon erwähnt, dass eben für mich eigentlich so die Indie-Welt immer interessanter ist, aber wenn man so den Blick zurückrichtet, es scheinen dann trotzdem die großen Spiele ein bisschen so deutlicher ihr Zurückstrahlen hier auf dieses Resümee führen irgendwie zu leisten. Ich glaube, ich bin da eher unoriginell auch. Also natürlich, Baldur's Gate 3 ist das große Spiel des Jahres, wenn man so will, habe ich glaube ich auch in meiner Rezension damals im Ende Juli tatsächlich auch so, I called it, wie man so schön sagt, ich habe gesagt, das ist eines der Spiele des Jahres. Bei Alan Wake 2 war es genau dasselbe. Ich muss hinzusagen, ja, dass ich Baldur's Gate 3 gar nicht so viel gespielt habe dieses Jahr, weil ich habe es für FM4 damals schon beim Beginn des Early Access ausgiebig, ja, ich habe die Runde damit gemacht, okay, und habe es jetzt, als es dann ganz fertig war, nur mal kurz angesehen, wieder gedacht, okay, das ist alles neu. Ich habe es nicht durchgespielt, weil es ist auch wirklich ein wahnsinnig langes Spiel, also das Durchspielen müssen für Rezensenten ist für mich immer so, ja, ein bisschen so ein Idealbild, das sich in der Praxis oft dann nicht durchhalten lässt. Ist auch egal, finde ich, wenn es irgendwie kein Waschmaschinentest ist unbedingt, der wirklich jedes Eck ausleuchten muss. Wie gesagt, Baldur's Gate 3 finde ich als Games-Phänomen des Jahres wirklich bemerkenswert, weil es nämlich, finde ich, also wir können gerne mal drüber reden auch, wenn du magst, also ich würde da jetzt reingehen ein bisschen.
Ja, gerne.
Weil ich glaube, das Interessante dran, dass das für so viele Menschen das Spiel des Jahres war, ist jetzt, da gibt es mehrere Dinge, die interessant sind. Erstens, ich habe es schon gesagt, es ist ein Early Access Spiel, wo ja wirklich gesagt wurde, als es damals im Early Access rausgekommen ist, das kann nicht funktionieren, das ist ein großes narratives Spiel, wer soll da Interesse dran haben, das jetzt zu spielen und nachher nochmal, und es haben sich ja wirklich die Befürchtungen bewahrheitet, man musste, auch wenn man es im Early Access, egal wie weit schon gespielt hatte, ein ganz neues Spiel beginnen, und das war den Leuten egal, weil eben das so viel Spaß macht und weil es so viele Möglichkeiten bietet, andere Sachen zu machen, dass es den Early Access Unterstützern wirklich dann im Endeffekt, glaube ich, den meisten nichts ausgemacht hat, hier wirklich nochmal von vorn zu beginnen. Das finde ich eben bemerkenswert, dass so ein großes Spiel als Early Access Spiel gekommen ist. Das zweite, dass es wirklich ein kompliziertes Hardcore-Game ist, wenn man so will. Das heißt, das ist jetzt nicht ein Spiel, das an die größtmögliche Zuschauerschaft oder Spielerschaft sich richtet. Das ist jetzt nicht das Game, das man quasi jedem unter den Christbaum legen kann, weil es wird schon passen. Es bemüht sich wirklich auch nicht gerade um Zugänglichkeit in gewisser Weise. Es ist wirklich ein komplexes Regelwerk, das dahinter steht. Die Bedienung ist jetzt auch nicht, also kann man nicht jedem in die Hand geben, würde ich mal sagen. Es ist in gewisser Weise ein Hardcore-Spiel. Und das nächste, was interessant ist, ist, dass es eben für das, dass es eines der größten Spiele des Jahres ist, es ist kein Indie-Spiel, also um das vorwegzunehmen, weil natürlich auch, wenn Larian Games ein unabhängiger Entwickler ist, unter Anführungszeichen, das ist eine große Firma, also CD Projekt Red wäre dann auch ein Indie in gewisser Weise, also eine Firma, aber das ist das Besondere dran, die nicht an der Börse ist, das heißt, da gibt es keine Aktionäre, das ist eine privately owned company, und das finde ich wirklich interessant dran, weil das hat auch Jason Schreier, der große Videospiel-Industriejournalist, der hat auch irgendwie in seiner ersten Analyse des Spiels, warum es denn so gut sei und warum es eben ein Ausnahmespiel in gewisser Weise wäre des Jahres, hat er auch betont, ja, das ist ein Spiel, wo die Designentscheidungen, was für das Spiel gut ist und wie das Spiel denn sein soll und in welche Richtungen man sich etwas trauen kann und was nicht, wo diese Entscheidungen eben nicht von den Menschen mit den Geldbörsen getroffen wurden, die, wenn es nur darum geht, eben quasi das Maximumpublikum zu erreichen und möglichst alle Unebenheiten auszubügeln, sondern das wurde von den Kreativen getroffen. Und ich glaube, dass das vielleicht so ein bisschen die Genugtuung auch ist, innerhalb der Branche zu sagen, okay, wenn ich ein gutes Spiel mache, wenn ich mich als einer, der sich mit Spielsystemen auskennt, als Game Designer, wenn ich meiner Vision treu bleibe und das so mache, wie ich glaube und wie auch meine Spielerschaft glaubt, dass das gut ist und nicht so, was eben alles rein muss. Ich glaube, das andere Gegenbeispiel wäre Redfall eben gewesen, dieser große Bauchfleck, der da irgendwie von, ach, wie heißt das, kurzer Aussetzer. Okay. Genau, von Arkane da gemacht wurde dieses Jahr. Das ist das Gegenteil des Ganzen quasi, wo gesagt wird, okay, hier wird alles reingeschmissen, was irgendwie sein muss, was modern ist, was die Spieler angeblich wollen. Das hat Baldur's Gate 3 nicht gemacht und deswegen ist, glaube ich, der Erfolg auch besonders verdient und auch besonders süß. Hast du es sehr viel gespielt dieses Jahr?
Ja, es ist ein unmögliches Spiel, finde ich. Also sonst nur, weiß ich nicht, Elden Ring war so ähnlich, finde ich, von der Unmöglichkeit, dass es überhaupt in dieser Form existieren kann, finde ich. Und das Interessante bei uns war, ich habe das komplett zusammen mit meiner Freundin gespielt, die eigentlich keine Videospiele spielt. Und die hat aber schon länger immer gesagt, weißt du, was ich früher immer gespielt habe? Arcanum. Also relativ randommäßig hat die damals dieses PC-Rollenspiel Arcanum immer gespielt. Und irgendwann habe ich ihr gesagt, ey, pass mal auf, es kommt jetzt so ein Spiel raus. Das ist quasi so ein bisschen wie Arcanum. Es ist ein Computerrollenspiel. Wir haben das ganze Spiel bei mir zu Hause auf der Couch auf dem Beamer gespielt, Baldur's Gate 3. Und es ist unglaublich, finde ich, wie das am Anfang funktioniert hat, weil also ich war Larian immer zugetan, aber Computer-RPGs waren jetzt nie so mein Genre und auch Divinity Original Sin 2 habe ich echt oft angefangen, aber ich bin da nie so richtig reingekommen. Das erklärt ja auch seine Systeme erst nicht so richtig und was natürlich aber da ganz anders ist und mir jetzt dann stark aufgefallen war bei Baldur's Gate 3 ist, man muss ja viel mehr lesen noch in diesen ganzen anderen Spielen. Das ist zwar vertont, aber man sieht halt hauptsächlich so Textboxen und jetzt dieses Spiel, das natürlich einerseits an Baldur's Gate 2 und so weiter anschließt und Leute abholen will, die das alles schon kennen und so und endlich mal wieder ein richtiges CRPG, kann man aber auch über weite Strecken echt so spielen, als würde man irgendwie so eine Fernsehserie gucken, als würde man so eine Hochglanz-Fantasy-Serie schauen, weil halt alles gemocapped ist, alles unfassbar gut gespielt ist und so weiter. Und gerade am Anfang haben wir das so geliebt, dieses Spiel und diese ganzen Freiheiten, die man hat. Und dass es natürlich auch in alter CRPG-Manier auch drüber ist und irgendwie sexuell ist und man sonst was alles machen kann und man auch versuchen kann, Leute zu hintergehen. Und dann gibt es noch unterschiedliche Pfade und so weiter und so fort. Es hat uns dann aber in dieser Spielweise im zweiten Akt ein bisschen verloren. Also der erste ist ja noch so ein bisschen draußen und offen. Der zweite ist eher so Dungeon-mäßig, unterweltmäßig. Und im dritten kommt man dann in die große Stadt Baldur's Gate. Und die Kämpfe sind ja, deswegen ist es ja auch ein Hardcore-Spiel, finde ich, halt so ewig lange rundenbasierte Kämpfe, bei dem halt jeder Kampf sich auch unterscheidet. Aber jeder Kampf ist auch so, dass immer irgendein Magier kommt und nochmal 20 Leute beschwört. Und mir hätte es besser gefallen, wenn es ein bisschen gerafft gewesen wäre. Ich finde, es mutet sich sehr, sehr viel zu und macht sehr, sehr viele Fässer auf, die es nicht alle wieder so zukriegt. Und uns haben diese Kämpfe irgendwann genervt, sodass wir uns dann so einen Trainer runtergeladen haben und uns einfach irgendwie doppelte Schadenspunkte gemacht haben, weil für uns hätte es noch einen super easy Mode gerne haben können. Selbst leicht war da so ein bisschen zu schwer, weil wir dann auch, und das ist auch der Spielform natürlich geschuldet, aber weißt du, so auf der Couch auf dem Beamer nicht Bock hatten, jetzt nur diese ganzen Kämpfe zu machen. Und ich finde, man hätte vielleicht sogar noch mehr Kämpfe aus dem Weg gehen können. Das wäre nicht schlecht so gewesen für ein Rollenspiel. Aber ja, trotzdem natürlich ein absolut erhabenes Spiel und toll, dass es diesen Erfolg hat. Und weißt du, ich finde, einer dieser wenigen Momente, wo man eigentlich sagt, das Genre ist bekannt, aber bedient eigentlich eine Nische. Und deswegen hat ja auch niemand daran geglaubt, dass das der Mega-Hit wird. Aber es hat halt dieses Genre und finde ich vor allem auch durch diese Produktionsvalues an eine ganz andere Spielerschaft rangeholt. Denn man konnte es auch halt mit dem Controller super spielen. Das hat sich dann auch ganz anders gespielt als mit Maus und Tastatur. Sowas habe ich zum Beispiel fast noch nie gesehen bei irgendeinem Spiel, dass du den Controller anmachst und auf einmal ist das komplette Interface anders und die Steuerung und so. Also ja, unglaubliches Spiel, finde ich, und verdient auch das ganze Lob, auch wenn man da, glaube ich, noch ein bisschen mehr ausbessern kann. Und jetzt haben sie ja schon auch wieder ein neues Ende nachgepatcht und so. Also ich glaube, man macht auch nichts falsch damit, wenn man es erst in 3 Jahren dann spielt in der Ultimate Edition, wo dann auch die Bugs raus sind und so.
Ja, ich finde es ja auch interessant im Hinblick auf die anderen zwei großen Rollenspiele, die wirklich in unmittelbarer Umgebung zeitlich erschienen sind, nämlich Diablo 4 und Starfield. Bei Diablo 4 würde ich ja sagen, also ich gehe jetzt mal nur auf Baldur's Gate und die Unterschiede eben ein und ich weiß nicht, ob wir nachher zu Diablo 4 überhaupt so viel zu sagen haben, aber nur so viel. Diablo 4 ist halt wirklich nach Diablo Immortal auch diesen Weg in diese Mikrotransaktionswelt gegangen. Das heißt, Diablo 4 ist jetzt, glaube ich, auch die rabiatesten Fans oder vielleicht verklagen mich die jetzt oder schimpfen mich. Aber ich glaube auch Fans, die früher Diablo mochten, die müssen jetzt irgendwie ein bisschen so, glaube ich, mit ein bisschen Ernüchterung feststellen, dass das halt wirklich, das ist eine Grindmühle und das ist nicht mehr. Und das ist vielleicht wirklich genau wie immer bei Diablo wirklich gut getimed. Die Endorphinausstöße kommen in diesen Sekunden- und Minutenintervallen, dass es halt wirklich wirkt. Und man mag dann eben den Loot verbessern etc. Das heißt, diese ganzen Spiralen, die funktionieren. Aber es ist ein bisschen so, Also es ist nichts Originelles mehr, es macht alles genau wie vorher und es geht eben nur in diese ein bisschen, ich würde so sagen, in dieses Zwangsspiel hinein, wenn man so will. Und auf der anderen Seite eben Starfield, das eben wahnsinnig riesengroß ist und wirklich ganz viel versprochen hat und das, von dem ich eigentlich so eher, das würde ich so als Negativbeispiel für eine Art von Hype-Management irgendwie auch betrachten wollen, wo wirklich einfach über Jahre hinweg eigentlich die falschen Erwartungen geweckt wurden. Und beides ist irgendwie wirklich genau das Gegenteil von dem, was Baldur's Gate macht. Das heißt, das ist ein Spiel, das ich glaube, dass wirklich der Launch wurde vorgezogen, um eben mehr oder weniger dem direkten Vergleich mit Starfield irgendwie zu entkommen und natürlich auch, um quasi auch Spielerschaft zu binden, die eben dann, ja, es war sicher nicht zum Vorteil von Starfield, dass Baldur's Gate 3 vorher rausgekommen ist. Und bei Diablo ist es eben tatsächlich so, das ist das Spiel nur mehr als Produkt, das wirklich Geld machen soll und ich glaube, dass man beides, also so ist, ja, Baldur's Gate 3 war kein Hype-Produkt, das eben so lange versprochen wurde, bis das jeder die falschen Erwartungen hatte und es ist auch kein Produkt, das nur zum Geld machen da ist. Und das ist wirklich das Interessante daran. Du hast vorher schon das Motion Capturing angesprochen. Das ist ja wirklich, das ist ja Übererfüllen aller Erwartungen, muss man sagen, dass eben nicht nur tolle Sprecher irgendwie hier wirklich die Rollen vertont haben, sondern dass die auch, während sie ihre Rollen eingesprochen haben, wirklich die schauspielerische Leistung mit Motion Capturing da auch noch auf den Bildschirm gebracht wird. Das ist natürlich, da übererfüllt man quasi jedes Soll. Noch ein kleines Detail dazu, du hast vorher irgendwie so diese sexuelle Atmosphäre erwähnt. Das wäre ja anscheinend ein bisschen Bugs geschuldet gewesen, dass am Anfang
alle Charaktere, die waren alle horny,
die waren alle viel zu horny, genau, das hätte gar nicht so sein sollen, aber ist ja egal. Das Ganze zeigt auch,
Shadow, dass Shadow hat er trotzdem nicht rumgekriegt, weil wir zu viel vorher fremdgegangen sind.
Ja. Genau, für dieses erwachsene Entertainment unter Anführungszeichen, wenn es nicht hypersleazy ist, sondern wenn es eigentlich eingebaut ist in ein anderes, anderwertig auch tolles Spiel, dann kann das auch ein großer Hook sein, eigentlich in das Spiel zu reinzukommen. Ich finde, es ist wirklich ein Ausnahmetitel. Wie gesagt, ich habe selbst gar nicht so viel gespielt, wie ihr wahrscheinlich da draußen. Ja, auch aus beruflichen Gründen natürlich, wenn auf einem Spiel oben steht, 120 Stunden Spielspaß, muss ich schreiend weglaufen, weil ain't nobody got time for that. Aber es ist, glaube ich, zu Recht ein großes Spiel, weil es eben ein Ausnahmetitel ist. Du hast Elden Ring erwähnt, beide auf unterschiedliche Art und Weise sehr einzigartig, aber beide auch, was eben auch interessant ist, würde ich schon betonen wollen, beides eigentlich Hardcore-Spiele trotzdem, muss man sagen. Das heißt, die Zeit, wo eben die großen Crowdpleaser eben Call of Duty, die neue, egal, nicht einmal Mario, das früher eigentlich ein Seinet oder Zelda, hat wirklich diesen kulturellen großen Impact irgendwie gehabt in diesem Jahr, als eben wieder wie bei Elden Ring ein Hardcore-Spiel, das eigentlich für eine viel kleinere Zielgruppe optimiert gewesen wäre.
Genau, ich denke, dass auf jeden Fall die Lehre nicht unbedingt sein sollte für andere Studios, jetzt zu sagen, unsere Spiele müssen 120 Stunden sein und jede Dialogzeile muss gemotion-captured werden und so weiter und so fort. Also ich habe auch so das Gefühl, dass jetzt an andere Spiele herangetragen wird, naja, es ist kein Baldur's Gate 3, warum? Was soll ich mich damit jetzt überhaupt beschäftigen? Ich glaube nicht. Aber so diese grundsätzliche Idee, wie das entwickelt wurde und dass man tatsächlich auch mit so einem Spiel landen kann, hat man da immerhin gesehen. Diablo 4, ich habe es ein bisschen gespielt. Jedes Diablo, völlig untypisch, glaube ich, dazu, wie man das sonst spielt, spiele ich so 6 Stunden oder so. Also nicht mal so ganz durch, sondern spiele so ein bisschen rein, gucke mir das an. Und ich hatte da Spaß, diese paar Stunden, die ich gespielt habe, weil man in diesen Stunden noch bei seinem Charakter neue Attacken freischaltet, die dann so Synergien anlocken. Und das macht eigentlich Spaß, sich das zu überlegen. Also zu überlegen, muss ich die erst einfrieren und dann haue ich auf die Gegner drauf oder erst den Feuerball und so weiter und so fort. Also das ist tatsächlich ja so ein bisschen so taktisch und tüftelnd. Aber dann habe ich auch mitbekommen, bei uns im Discord, im Gaming-Channel sind auch ein paar Leute, die so große Diablo-Fans sind. Und wenn die nur erzählen, wie das überhaupt aufgebaut ist, also bald kommt die neue Season und da muss man dann nochmal alles spielen und dann mit dem neuen Charakter und dann kann man das machen und so. Also es wirkt so ein bisschen manchmal, als wäre man so auf der Suchtstation im Krankenhaus irgendwie so mit dabei, wenn Leute das erzählen. Aber ich will niemandem diesen Spiel Spaß nehmen, nur mich ziehen alles, was so klickermäßig ist, auch selbst Sachen, die so Live-Sim-Aspekte haben und sowas, alles nicht so doll rein, also wo ich merke, das wiederholt sich wirklich sehr, sehr stark und es gehen halt die Zahlen hoch so ungefähr, aber ich fand es irgendwie schon ganz, ganz interessant gemacht, das kann ich von Starfield nicht sagen, also ich habe so eine Top 50 angelegt und das ist bei mir auf dem letzten Platz, ich finde es wirklich ein grauenhaftes Spiel, was Bethesda abgeliefert hat, gar nicht, wenn man so wie die Videospielkritik natürlich oft so ins Klein-Klein schaut, dann ist es natürlich so, ja, die Oberflächen sehen ganz gut aus und das Shooting ist irgendwie besser als in den anderen Bethesda-Spielen und so weiter. Aber ich und auch Freunde von mir, die jetzt das nicht professionell machen oder sowas, ne? Aber weißt du, so, man hat ja so einen Freundeskreis und da sind dann Leute, die sind dabei, wenn Bethesda ein neues Rollenspiel rausbringt, die sind dabei, wenn Rockstar ein neues Spiel rausbringt, die sind dabei, wenn, weiß ich nicht, Naughty Dog ein neues Spiel rausbringt, so ungefähr. Ja. So. Und die waren auch alle, da gab es noch den Skyrim-Bonus und da, die wissen nicht unbedingt, glaube ich, was Fallout 76 zum Beispiel überhaupt ist. Und die dachten dann, okay, was machen die denn jetzt? Und dann haben wir das alle gespielt. Und ich habe selten ein Spiel mit so einem schlechten Einstieg, mit so einer auch komischen Science-Fiction-Welt, die überhaupt nicht klickt, bei der man bei nichts so richtig denkt, ah, das ist jetzt interessant oder das würde ich gerne sehen. So durchsetzt von Ladebildschirmen, so das Versprochene überhaupt nicht abliefernd gesehen. Und dann vor allem, das finde ich so krass, was man bei Bethesda so merkt, ist, dass die machen eigentlich irgendwie immer noch Elder Scrolls, weil du musst in dem Spiel dauernd irgendwo hinlaufen, dann ist da eine Bank, dann wird da eine Bank gerade überfallen von irgendwem, dann musst du jemanden aus dem Kerker rausholen oder so. Also diese ganze Idee, dass wir in einer Science-Fiction-Welt mit intergalaktischen Reisen sind, irgendwie kommt null rüber, finde ich, in diesem Spiel eigentlich. Und das finde ich schon wirklich erstaunlich, also wie man das verkackt hat. Ich bin mal sehr gespannt, was so am Ende die Zahlen sagen bei Bethesda und bei Microsoft, wie viel Game Pass-Abos man damit jetzt verkauft hat und vor allem, ob man das auch wieder zurückholen wird irgendwann, so wie man Cyberpunk ja angeblich gerettet hat oder No Man's Sky oder so, was man da macht. Aber also ich fand, das war eine wirklich große Enttäuschung und für mich ist das die größte Gurke des Jahres Starfield. Also ich habe jetzt nicht, ich habe schon so 6-7 Stunden dann oder so gespielt, weil ich dachte, irgendwann muss ja dann mal ein Quest kommen, was auch irgendwie interessant ist oder so. Ich habe es nicht gefunden. Wenn das erst nach 15 Stunden kommt, meinetwegen ist da auch mal irgendwo gutes Writing drin. Aber diese grundsätzliche Idee, eine offene Welt erkunden zu können, hat halt da überhaupt nicht funktioniert. Und dann ist das, finde ich, ein Fehlschlag gewesen. Und auch so ein Beispiel, wo aber Videospiele in der Presse oft so als die Summe ihrer Teile halt kritisiert werden. Dann sagen die Leute, ja, das ist ja aber drin gewesen und das ist drin. Wir kennen ja Bethesda und da sind ja halt Bugs. Na gut, dann gibt es jetzt trotzdem 89 Punkte oder so. Und dann denke ich halt so, ja, okay, also in meiner Welt nicht. Ich hätte das verrissen, hätte ich da einen Test zu gemacht.
Ja, du hast vollkommen recht. Wie gesagt, ich habe es vorher schon erwähnt, es geht ein bisschen um den Anspruch im Vergleich zum Hype, muss man dazu sagen. Und ich glaube, dass das grundlegende Problem war tatsächlich, ich habe sogar einen Text geschrieben, also einen Kommentar oder eine Meinung zum Thema, warum die Größe des Weltalls in Videospielen schwer vermittelbar ist. Und ich glaube, das Problem war, dass
es ein Riesenspiel, das sich ganz klein anfühlt,
witzigerweise. Starfield hätte eben und hat auch in seinen ganzen Promo und Trailer und Preview-Material wirklich einfach diese unglaubliche Größe versprochen. Es hat wirklich einfach dieses monumentale, dieses erhabene Gefühl. Ich meine, das ist wie Caspar David Friedrichs Wanderer über dem Wolkenmeer. Das kennen wir alle, das Bild auch von Legend of Zelda. Eben dieser Astronaut, der hier auf eine fremde Oberfläche eines Planeten blickt und im Hintergrund Doppelgestirne und riesige Planeten und alles erhaben. Eben die Erhabenheit ist, glaube ich, hier ein interessanter Begriff aus der Philosophie, den man damit irgendwie reinbringen kann, dass man sich als Mensch einfach klein fühlt drinnen, dass man eben quasi diese Größe und diese Kleinheit gleichzeitig von sich selbst hier am eigenen Leib erfühlen kann. Das, glaube ich, macht ganz, ganz essentiell den Reiz von Science Fiction aus, von dieser Science Fiction, von Space Operas. Und das hat einfach absolut nicht funktioniert, weil im Spiel war es ein Kammerspiel eigentlich. Das habe ich dann wirklich auch in meiner Rezension ein bisschen bemängelt. Also ich war, glaube ich, einer eher der Skeptischen. Ich kann natürlich anerkennen, wie du das genannt hast, dass das in den Einzelteilen ja schon ein Spiel ergibt und dass das eben ein Spiel ist wie Skyrim. Ja, das funktioniert, das ist so, wenn man sich eben durchkämpft durch die erste Enttäuschung. Nur das kann es ja eigentlich nicht sein, wenn ein Spiel daherkommt und mit dieser, das war ja auch der Grund für den Backlash gegen No Man's Sky, dass eben diese Größe und diese Erhabenheit dieses Weltraums, dass die eben dann nicht gekommen ist bis zum fünften oder sechsten Patch, der das dann da doch noch gewendet hat. Ich glaube nicht, dass das bei Starfield funktionieren wird und zwar eigentlich aus technischen Gründen, denn ich weiß nicht, ob du es gelesen hast vor kurzem, es gab ein Mod-Team, die eben schon Skyrim als Multiplayer-Spiel umgebaut haben und die haben sich ja Starfield beim Day 1 quasi schon vorgenommen und haben begonnen, das Ding hier zu reverse-engineeren und den Code anzusehen, um eben ein Multiplayer-Spiel draus zu machen. Und die haben jetzt vor kurzem veröffentlicht, sie haben gesagt, sie lassen es. Es hat keinen Sinn, sie haben keine Lust, sie sagen, Starfield ist kein so gutes Spiel, dass sich ihre Arbeit, das Spiel jetzt zu verbessern und das eben einzufügen, hier irgendwie für sie lohnen würde. Und das ist schon eine Ansage, muss man sagen, das ist wirklich beachtlich, weil eben Skyrim lebt von der Mod-Szene. Das ist nach wie vor immer noch ein großes Spiel und ein großartiges Spiel, weil es da eben wirklich tausende Menschen draußen gibt, die wirklich immer noch dran herumschrauben und was Cooles draus machen, was vielleicht gar nicht so vorgesehen ist. Und ich glaube, dass das Starfield verwehrt bleiben wird, weil das eben Es ist, glaube ich, einfach auch technisch ein riesengroßer Heuhaufen, wo da ein bisschen was gemacht wurde, dort ein bisschen was gemacht wurde. Man merkt es auch, wenn man spielt, das ist wie ein Flickenteppich. Man hat irgendwie eine wirklich umständliche Navigation, man hat Weltraumkämpfe, die sich aber eher, die fühlen sich nach nichts an. Man hat eben diesen klassischen Teil mit Herumlaufen auf der Planetenoberfläche. Man kann aber nicht einmal auf der Planetenoberfläche, man kann nicht, ist ja erst kurz bevor das Spiel veröffentlicht wurde, rausgekommen, man kann diesen riesigen Planeten oder auch einen kleinen Planeten, einen Mond, nicht am Stück überqueren, sondern es gibt auf jeder Welt eben drei so Landezonen, die dann halt durchschnittlich groß oder klein sind, in denen man sich bewegen kann. Da fühlten sich viele nicht ganz zu Unrecht, ein bisschen veräppelt, würde ich sagen, weil eben es wurde versprochen, eine große Spielwelt, in der man sich bewegen kann. Und wenn man sich wirklich zurückerinnert, das war ja immer die Unique Selling Proposition von allen Elder Scrolls Spielen. Und ich glaube, eines der allerersten Daggerfall, wenn ich mich recht erinnere, irgendwann in den fernen 90er Jahren, das hatte ja als eines der ersten Open-World-Rollenspiele wirklich so den Claim, as big as the British Isles. Also das war wirklich ein Spiel mit ein paar tausend Quadratkilometern Ausdehnung. Gut, das war natürlich, ja, da war es langweilig, das war prozedural generiert sogar damals schon ein bisschen. Aber einfach diese Größe, sich durch diese Größe bewegen zu können und das als Bewegung wahrzunehmen, nicht als Fast Travel, wie es in Starfield geht, das ist eben etwas, was diesem Spiel so grauenhaft abgeht. Und das macht, glaube ich, einfach auch wirklich, ja, das ist, du hast recht, das ist wirklich eine der Gurken des Jahres und es ist eigentlich auch schade drum ein bisschen.
Es ist ja ein Spiel, du hast es gerade gesagt, viel gehypt vorher, viel versprochen, dann irgendwie nicht so richtig abgeliefert. Es ähnelt damit ja einem anderen Spiel, Cyberpunk 2077, das in diesem Jahr dann eine Erweiterung bekommen hat, Phantom Liberty. Und also ich habe das Gefühl, manchmal die Videospielmedien haben ihre Narrative manchmal schon startklar. Also als Cyberpunk so ein bisschen diesen Shitstorm hatte, dann wusste man schon, hoffentlich kommt irgendwann die Redemption Story. Jetzt haben sie Millionen an Entwicklungsgeldern in die Hand genommen und da ein DLC zu rausgebracht. Hast du das gespielt? Hast du es dir nochmal angeschaut?
Ich habe sowohl Cyberpunk selbst als auch das DLC wirklich zu wenig gespielt, um da wirklich eine fundamental fundierte Meinung dazu haben zu können. Ich muss nur zum Hype jetzt wieder sagen, die Story, von der du gerade sprichst, so dieser Redemption Arc, mehr oder weniger, ja, wir haben We Heard You und jetzt ist alles besser und jetzt ist das Spiel so, wie wir es wollten. Das ist genau derselbe Marketing-Theater-Zauber, wie er eben beim Launch damals bereits eigentlich ins Unheil geführt hat, wenn man so will. Nur, dass eben jetzt meinetwegen ja das Spiel wirklich so gepatcht wurde, dass es eben nicht mehr ganz so oft abstürzt. Das sage ich jetzt dazu, weil eben die paar Stunden, die ich damit verbracht habe, ich wirklich auf absurde Art und Weise auch jetzt 2023 noch wirklich mit Bugs konfrontiert war, dass ich eigentlich wirklich mir die Augen gerieben habe und gesagt, okay, hat es diesen Patch jetzt wirklich gegeben? Waren diese letzten Jahre des dauernden Updatens, wieso kann ich trotzdem immer noch nicht hier im Menü hinten den Crouch-Key selbst verteilen? Also es ist wirklich, es hat ich sage das jetzt irgendwie abseits von jeder anderen Wertung zu diesem Spiel, weil ich es eben zu wenig gespielt habe, aber ich bin nach wie vor überrascht, dass immer noch so viel Arbeit eigentlich da im Sinne von Updaten, Patchen und Bugs irgendwie drinnen wäre. Und ich glaube, das ist vielleicht wirklich auch eines der großen Themen in Zukunft, wenn die Spiele so groß im Sinne von komplex sein müssen, weil das Publikum das erwartet, weil es ihnen vom Marketing versprochen wird letztlich. Das heißt, das ist wirklich eben so diese Divergenz zwischen dem, was das Spiel rein technisch leisten kann, weil das besteht ja aus 10.000 Einzelsystemen, die irgendwie ineinander greifen müssen, sodass nicht alles dauernd explodiert. Das ist schwerer, als das jetzt klingt hier da draußen. Das ist wirklich so. Also ein großes Spiel mit seinen ganzen 1.000 Systemen und mit seinen Unterprogrammen und Routinen in eins zu bringen, sodass wirklich draus etwas wird, das Hand und Fuß hat, so wie man sich's in seinen Träumen und vom Marketing versprochen bekommt. Hat. Ja, das ist die große Kunst und die haben meiner Ansicht nach ja weder Starfield noch eigentlich auch trotzdem CD Projekt Red hier so richtig eben im Sinne dessen, was versprochen wurde, auf den Tisch tatsächlich gelegt. Und ich muss ja sagen, ich fand es ja wirklich sehr bewundernswert, dass wirklich das Marketing hier es geschafft hat, wirklich gleichzeitig zum Launch von Phantom Liberty, von diesem DLC, es wirklich einen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, ich glaube ARD war das, dazu zu bringen, hier eine Doku tatsächlich zu schalten, in der eben genau diese Marketinggeschichte einfach nacherzählt wurde, ohne jede Kritik, wo dann irgendwie ein Personalverantwortlicher in Polen sitzt von der Firma und sagt, ja, ganz traurig, ja, Wir mussten jetzt leider eben 10% unserer ganzen Workforce gehen lassen, weil es ist halt nicht mehr gegangen und da irgendwie erklärt und man hat fast Mitleid mit dem armen Mann, der jetzt wirklich da Menschen feuern musste und es wird aber nicht nachgefragt oder überhaupt einer befragt, die da entlassen wurden. Also gerade wenn irgendwie in der Vorwurfsliste eben so viel Crunch und so viel ja Mitarbeiterschändung in gewisser Weise, wenn man so will, auch irgendwie ist. Das heißt, wo einfach diese ungesunde Kluft zwischen dem, was versprochen wird und dem, was technisch möglich ist, auf den Rücken der Mitarbeiter ausgetragen wird und der Mitarbeiterinnen, dann ist das ein bisschen seltsam, dass das so wenig thematisiert wird. Und ja, also ich glaube einfach, dass Videospiele in gewisser Weise, ja, es zeigt sich, glaube ich, in diesem Jahr, dass eben viele, viele unter der gewaltigen Last der Erwartungen zusammenbrechen. Es muss gut aussehen, es muss alles können, ja. Man muss sich frei bewegen können, es muss Motion Capturing sowieso haben und natürlich gesprochen und es müssen Superstar-Schauspieler mitspielen und es darf nicht mehr kosten als 60 €, weil das war schon immer so, das ist das Nächste, was dazu kommt. Ich glaube, das sind alles Elemente, die dazu beitragen, dass eben, wenn dieser eine große Blockbuster dann sich nicht so verkauft und nicht so funktioniert, wie man sich's erwünscht hat, dass das dann, das hat dann, glaube ich, Domino-Effekte und da geht es dann irgendwie, glaube ich, dann ganz schnell auch rasant bergab, würde ich sagen.
Ich fand das auch recht bizarr, aber ich bin auch jemand, der es bis heute nicht so ganz abkauft, überhaupt diese Redemption-Story, ich muss mich da so ein bisschen wundern. Also was ich in Cyberpunk immer schon mochte, war die Welt auch am Anfang. Also ich fand, das war ein Spiel, bei dem man, also bei dem Spaß gemacht hat, irgendwie durchzufahren auf dem Motorrad. Und was ich ganz viel gemacht habe, ist, Gegnern Klamotten zu looten und die anzuziehen und dann in Klamottenläden zu gehen und mich da anzuziehen und durch diese Welt zu fahren und manchmal einfach eine andere Musik bei Spotify anzumachen und da so durchzufahren. Das finde ich ist immer noch toll. Sind ja unterschiedliche Gewerke immer in so einem Studio und die das Weltendesign da gemacht haben, das verdient mein höchstes Lob. Ich fand aber immer schon, dass dieses Writing in dem Spiel und die Handlung halt super pubertär ist. Diese Keanu Reeves-Figur finde ich grauenhaft. Also Johnny Silverhand, der da eine Bulette ans Ohr labert mit den dümmsten Sachen irgendwie. Und ich finde, dass es in diesem neuen Patch und dieser Geschichte, die da erzählt wird, auch wieder so. Also das ist ja eh ein Problem, dass Videospiele oft im Writing haben, dass so jede Figur Mr. Obercool ist. Und das ist halt auch da so bei Cyberpunk so. Dann gibt's da Idris Elba und eine, die heißt Songbird. Und dann gibt's noch, dann kommt die Präsidentin der Vereinigten Staaten, die ist auch so eine Motherfucker-sagende irgendwie Draufgängerfigur. Und ich finde es irgendwie nicht so, also so total uninteressant, was da passiert, was da verhandelt wird, wie da gesprochen wird. Und dann würde man ja sagen wollen, ja, das so ist halt Cyberpunk, aber da würde ich sagen, nee, also natürlich geht es bei Cyberpunk-Erzählungen darum, die Konzerne regieren die Welt und was bedeutet das für die Zukunft, aber es bedeutet nicht, dass jeder jetzt so ein edgy Teenager aus den 80ern irgendwie sein muss und so war das halt auch in diesem Spiel und die Freiheiten, die ursprünglich mal versprochen worden sind, also dass es ein richtiges Rollenspiel ist, so wie zum Beispiel halt Baldur's Gate 3 und jede Mission wirklich auf ganz unterschiedliche Arten angegangen werden kann mit Dialogtree und sowas, das ist halt immer noch nicht drin. Sie haben jetzt halt für viele Millionen Dollar eine sehr cinematische Story für 5 Stunden da reingemacht, aber mich hat das wenig interessiert und ich finde auch dieses ganze Gameplay, ich bin da so rein mit meinem Charakter, den ich schon hatte und bin da so durchgelaufen, habe die alle umgeballert in Slow-Mo und irgendwie nicht so ganz verstanden, was das Spiel eigentlich sein will, außer so ein Shooter halt, bei dem man so ein bisschen rumfährt und das finde ich in Ordnung, aber da macht mir Doom Eternal zum Beispiel mehr Spaß, also ich weiß nicht, ich finde diese Redemption-Story, die da erzählt wird, halt auch so ein bisschen fragwürdig.
Ja, ich finde es interessant, dass du das jetzt erwähnst, weil Cyberpunk, ich habe ja eben damals, als das rausgekommen ist und auch als Stray rausgekommen ist, letztes Jahr, das Spiel mit der Katze, falls ihr euch erinnert, ich habe ja da schon angemerkt und ich glaube, das ist immer noch ein valider Punkt, Cyberpunk, so wie er eben in Cyberpunk 2077 gezeigt wird, ist ja in Wirklichkeit 40 Jahre alt. Also das, was da verhandelt wird, das ist ja quasi, das sind die 80er Jahre. Eben Japan, das hier als aufsteigende Industrienation quasi so die Zukunft darstellt, in gewisser Weise alles voller Neon, alles voller Kanji. Dieser Exotismus, der überall da mit drinnen ist und eben auch das, was du schon erwähnt hast, dieses edgy Ding, das alles wirklich in diesem 80er, 90er Jahre Action-Blockbuster, One-Liner-Stil mehr oder weniger ist. Das Ganze, finde ich, ist wirklich eine so antiquierte Art von Dystopie, dass eigentlich sämtliches kritisches Potenzial lang weg ist, würde ich sagen. Ich glaube, man kann nicht irgendwie als Cyberpunk, als William Gibson und Bruce Sterling und die ganzen anderen damals in den 80er Jahren diese Romane geschrieben haben, da waren das ja wirklich, das waren komplexe Kritiken an dem, was der Kapitalismus und Konzernwelt etc. da mit dem Planeten so macht. Nur wir sind 40 Jahre später und ich finde, es ist ein guter Punkt, um eben zu einem anderen Spiel dieses Jahres weiterzugehen, eben von der Vergangenheitsschelte eben von Cyberpunk 2077 weg. Ich glaube, Armored Core 6 hat wirklich im Gegensatz dazu heuer etwas wirklich wahnsinnig Interessantes gemacht mit diesem dystopischen Potenzial, das Science Fiction auch haben kann. Denn das war ja wirklich eine, ich würde mal sagen, eine recht subtile und interessante und beiläufig lakonische Kritik am Kapitalismus oder eben auch an Ausbeutungsverhältnissen, die eben wirklich bis in die Körper hineinreichen. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut. Du hast ja dieses Jahr ein wunderbares Video-Essay dazu gemacht, das mir sehr gefallen hat, wo ich sagen muss, ich glaube, du wirst mir dazu stimmen, dass das irgendwie eines der narrativ interessantesten Spiele des Jahres auch war, auch wenn man es auf den ersten Blick gar nicht glauben möchte.
Ich glaube vor allem, weil sich das so ein bisschen in diesem Abrichtungs-Gameplay gespiegelt hat. Also Armored Core 6 ist ja so eine Mac-Action-Reihe von From Software, die Elden Ring hatten wir schon angesprochen, mittlerweile halt sehr erfolgreich sind mit so Action-Rollenspielen und die jetzt eben auf dem jetzigen Ruhm-Level, auf dem sie sind, entschieden haben, ihre alte Serie auch wieder zurückzubringen. Ich hatte mit der nicht so viele Erfahrungen vorher und das war jetzt der erste Teil dieser Serie, den ich gespielt habe und genau, da geht es darum, dass man in so einer dystopischen Zukunft ist, so ein Söldner und so ein Mineral gibt Coral, an das irgendwie alle wollen. Dann merken wir, es sind so Verteilungskämpfe und am Anfang versteht man gar nicht, auf welcher Seite ist man eigentlich selber und hat dieses Mineral vielleicht auch ein Bewusstsein und dann wird man immer in so Arenen und Kämpfe geschickt und was ich da erstmal auf spielerischer Sicht interessant fand, ist, dass man diesen Roboter zu steuern, dass das fast einem selber so ins Blut übergeht irgendwann, weil dieser Controller ja so krass belegt ist. Ne? Also auf allen Schultertasten sind irgendwie auch die verschiedenen Waffen, die der Roboter hat. Und man ist eigentlich die ganze Zeit nur am Strafen, am Springen, am alles reinballern, was man hat. Und immer sieht man diese kleinen Counter, die runtergehen, wann wieder nachgeladen werden kann, wann wieder was reingeschossen werden kann. Und jeder Kampf endet dann mit so einer kurzen Slow-Mo, wenn man den Gegner getötet hat. Und das ist dann auch das, wo man oft selber auf so einem Taumel aufwacht, finde ich, auf so einem seltsamen Blutrausch. Und man so merkt, wie das Spiel einen immer weiter abgerichtet hat. Und ich fand das schon sehr interessant. Ich glaube, ich finde es auf spielerischer Seite, findet man halt irgendwann so eine Kombination, die ganz gut zieht. Und dann spielt sich das Spiel fast so ein bisschen von alleine, finde ich. Also da hatte ich dann bei den späteren
Bossen, eine Zeit lang, bis zum nächsten Test quasi.
Das musste man dann nur oft genug es versuchen, bis es dann irgendwann mal zufällig geklappt hat. Aber ich fand das auch eine der beeindruckendsten Spielerfahrungen, glaube ich, in diesem Jahr.
Ja. Ja, es war sehr altmodisch eigentlich, muss man auch dazu sagen. Das ist auch irgendwie eine seltsame Erkenntnis gewesen, denn ich glaube, ich war ja nicht allein damit, hier zu erwarten, dass hier, ja, nachdem Elden Ring ja quasi da ein Schritt in die Zukunft war, wenn man so will, von diesen Patentrezepten von Dark Souls etc., nämlich wirklich hin zu einer großen Open World mit einigen Versatzstücken von dem, was eben dieses Mega-Genre da die letzten Jahre so populär gemacht hat, hin wirklich zu einer Levelstruktur, das ist ja etwas, was eigentlich schon wahnsinnig altbacken in gewisser Weise ist. Tatsächlich, man fängt an mit einem Missionsscreen, da bekommt man was erzählt, dann rüstet man sich aus und dann spielt man die Missionen und die sind teilweise ja 30 Sekunden lang. Es gibt ja einzelne, die kann man wirklich mehr oder weniger durchballern, in wirklich nicht einmal einer Minute ist man da von Anfang bis zum Ende geraten. Die späteren haben dann mehr Stufen oder einzelne sind natürlich dann auch länger und komplexer aufgebaut. Aber grundsätzlich habe ich das wirklich auch interessant gefunden, eben den Aspekt, wie du erwähnt hast, man bedient ja selbst eine Maschine, wenn man dieses Spiel spielt. Also wenn man jedes Spiel spielt, muss man ja sagen. Man ist ja da wirklich, es sind imaginäre Maschinen, die man hier bedient, eben mit Controller etc. Und ich finde eben, dass, genau wie du erwähnt hast, so dieser Flow, in dem man in diesen Kämpfen ist, in dieses Abrichtungs-Gameplay, wie du es genannt hast, wunderbar. Ich finde das auch das spiegelt sich ja ein bisschen mit den Themen des Spiels, wo man eben tatsächlich auch draufkommt, dass man hier eigentlich nur das Werkzeug von eigentlich nicht nebulösen, von nebulösen Hintermännern ist und wenig eigene Willensfreiheit hat. Und das finde ich immer bemerkenswert, wenn es auf nicht so platte und banale Art und Weise wie in Bioshock passiert, wo man am Schluss gesagt wird, du hast immer nur das getan, was wir wollten. Ja, damit hast du nicht gerechnet. Ups, ich habe gerade Bioshock gespoilert. Sorry. Jahresrückblick 2023 geht das schon. Aber ich glaube, das ist eben das, was ich so interessant dran gefunden habe. Natürlich muss man sagen, From Software ist da wirklich, ich gestehe mal, ich bin jetzt nicht ein großer japanophiler Spieler. Das heißt, ich habe natürlich einige einzelne Helden, Aber ich begegne ganz oft ganz vielen japanischen Gameplay-Konventionen wirklich mit Kopfschütteln. Also ich kann keine JRPGs spielen fast.
Ja, ist bei mir genauso.
Ja, Visual Novels ebenfalls problematisch. Und ich bin auch wirklich, ich blicke auch auf die Hideo Kojima-Verehrung so mit Kopfschütteln. Also ich habe da wirklich einige gröbere Probleme mit diesen Kulturexporten mancher Art aus Japan. Aber ich muss sagen, was From Software hier als eigene Handschrift tatsächlich erkennen lassen, das finde ich wirklich großartig. Eben nicht unbedingt im Hinblick auf die Härte des Ganzen. Ja, das ist ein schweres Spiel, geschenkt, egal, sondern eher wirklich auf die Art, fragmentiert zu erzählen, auf die Konzentration und auf die Lakonik. Das finde ich eben wirklich toll. Und das ist wirklich.
Du als Österreicher musst natürlich diesen lakonischen Ton besonders.
Ja, nein, eben. Und das Interessante daran finde ich eben wirklich, wenn man es daneben stellt, neben Cyberpunk 2077, was du vorher gesagt hast, dieses Labernde, dieses Großspurige, dieses Bombastische, das ist wirklich so eine Kontrastfolie dazu. Und da weiß ich wirklich, was mir sympathischer ist auch. Ja, also ja. Wirklich, das große Science-Fiction-Spiel des Jahres für mich eindeutig auch Armored Core 6, das ist in meinen Top 5 des Jahres wirklich absolut dabei. Dafür, dass es ein Spiel, dass das Spiel des Jahres wäre, ich glaube, da muss man ein ganz spezieller Mac-Fan sein, weil dafür ist es dann eben fast ein bisschen zu, ja, wie sagt man, es ist tiefstapelt ein bisschen sogar mit allem. Aber ein tolles Spiel auf jeden Fall.
Also Cyberpunk, da haben die auch sicherlich viele Ideen gehabt, so, aber man merkt immer so ein bisschen, finde ich, wenn man das spielt, irgendwie kommt da nichts bei rum zu den Themen KI, was ist ein Bewusstsein, was bedeutet das, so auch augmentiert zu sein? Also ganz am Ende vom DLC willst du nochmal einen Kommentar dazu machen, aber ich finde immer irgendwie, es hat sich eingenistet in dieser Ästhetik, aber keinen großen Beitrag zur Beantwortung von irgendwelchen dieser Fragen wirklich gemacht. Das finde ich so ein bisschen schade. Es gibt eine Abzweigung, auf die wir mal kurz könnten, und zwar so ein bisschen habe ich in diesem Jahr dann doch aber auch wieder gemerkt, was ich für ein Spieler bin, was ich mag, und das ist nicht unbedingt, sind nicht unbedingt die intellektuellsten Spiele. Mir ist aufgefallen, ich spiele gerne Plattformer, ich spiele gerne Souls-Likes und ich spiele gerne Rätselspiele. Wie siehst du dieses Genre der Souls-Likes? Also Armored Core 6 ist ja jetzt kein so richtiges, auch wenn es Elemente davon hat. Also diese Spiele, die nachdem Dark Souls so groß geworden sind, jetzt halt so in aller Munde sind, weil es gab in diesem Jahr zwei, die versucht haben, das so ein bisschen weiterzuführen. Einmal Lies of P, das ist ein Pinocchio-Souls-like, in dem man in so einer düsteren Welt, die nach diesem Pinocchio-Buch damals quasi modelliert ist. Und dann gab es Lords of the Fallen, was versucht, so eine große, düstere Fantasy-Welt und so zu sein. Und ich fand Lies of P auf jeden Fall besser als Lords of the Fallen. Ich merke trotzdem immer, wenn ich diese Spiele weglege, weil die mich nerven manchmal, dass ich dann doch oft wieder zurückkomme. Also, dass ich mit diesem Genre schon irgendwie so ein bisschen verbunden bin. Und gleichzeitig ist das so ein Genre in der Krise auch, merke ich so ein bisschen. Also, ich habe das Gefühl, wir können da sehen, wie ein Genre von einem Kult zur Religion mittlerweile wird und wir so merken, es gibt bestimmte Regeln, nach denen das alles ablaufen muss und diese Spiele versuchen immer ein bisschen was zu ändern. Diese beiden Spiele haben zum Beispiel versucht, irgendwie einen anderen Weg zu gehen, was das Blocken angeht zum Beispiel. Dadurch ist Lies of P in Teilen wirklich unfassbar schwer und Lords of the Fallen ist auch so ein Spiel, bei dem man das Gefühl hat, irgendwie ist es nicht ganz so gut gestrickt, dass man sehr gut ausweichen kann. Also es sind Spiele, bei denen man sich auch echt die Zähne dran festbeißt. Und zwei Spiele, bei denen ich auch in diesem Jahr mal einen Trainer runtergeladen habe und mir doppelt so viel Schaden gemacht habe, weil ich mittlerweile so merke, also das ist nämlich auch was diese religiöse Komponente ist. Ich habe das Gefühl, wir erleben jetzt quasi eine Genre-Fanschaft, die am Altar von diesen From-Software-Spielen betet, aber sich uneinig darüber ist, was eigentlich das heilige Wort ist, das gepredigt werden soll. Ist es die Schwierigkeit? Ist es die lakonische Welt? Sind es die Textbotschaften, die überall versteckt sind? Ist es das Storytelling von From-Software? Was ist es eigentlich? Und ich habe das Gefühl, dass neue Spiele in diesem Genre jetzt versuchen müssen, immer noch schwerer zu sein, weil viele Leute sagen, das, was es eigentlich ausmacht, ist dieses lange Hängen und irgendwann den Kampf schaffen. Und dadurch sind die Spiele jetzt aber wirklich bizarr schwer geworden mittlerweile, sodass ich mittlerweile denke, das ist mir nicht mehr so wichtig. Also, dass ich da jetzt irgendwie 3 Tage lang hänge und dann schaffe ich es irgendwann. Ich merke auch, wie vielleicht auch beim parallel zum Drogenkonsum, der Kick ist für mich jetzt nicht mehr so dolle, so einen schweren Boss zu schaffen, wie noch damals bei den Gargoyles oder so, bei Dark Souls 1. Deswegen merke ich auch so ein bisschen, für mich müssen die nicht immer schwerer werden. Hast du diese beiden Spiele gespielt? Was hältst du von diesem Genre? Weil es ist ja eins, was schon auf jeden Fall, also neben 2D-Metroidvanias, eins ist, mit dem wir wirklich zugeschmissen werden in den letzten Jahren.
Ja, ich glaube, du hast alles richtig gesagt hier. Ich glaube eben, der Altar, an dem hier gebetet wird, ist der Git-Gut-Altar leider. Da geht es wirklich um Schwierigkeit, weil wenn du jetzt als schweren Kampf, den Gargoyle-Kampf nennst aus Dark Souls, wenn du zurückgehst und den heute spielst, der ist lächerlich einfach mit dem Skillset, das du inzwischen als Dark Souls-Spieler hast und das du dir als Dark Souls-Spieler auch aneignen konntest. Und vor allem, er ist lächerlich einfach im Vergleich zu dem, was die neuen Souls-Likes eben tatsächlich ihrer Spielerschaft hier abverlangen, weil eben diese Spielerschaft eine ist, die das alles schon im kleinen Finger hat. Und das macht das Ganze natürlich vielleicht für Dark Souls-Veteranen wieder spannend, zu sagen, ja, okay, endlich eine Herausforderung, habe ich schon Elden Ring jetzt 5-mal durchgespielt, ja, ohne Rüstung. Aber für alle anderen ist das eigentlich eher ein Abtörner, muss ich sagen. Und ich zähle mich dazu, denn ich habe auch wirklich die meisten From Software-Spiele durchgespielt. Jetzt auch nicht mit so einer religiösen Verbissenheit, sondern einfach wirklich so in Anerkennung dessen, was da wirklich Großartiges stattfindet. Und es ist ja auch wirklich interessant. Es ist ein Genre, wo man wirklich sagen muss, die Vorbilder sind nach wie vor Genrekönige. Es hat weder Lies of P noch Lords of the Fallen, das schon gar nicht irgendwie auch nur im Entferntesten da an diesen Thronen kratzen können. Lies of P ist Bloodborne, aber nicht so gut. Lords of the Fallen ist Dark Souls 3, aber bei weitem nicht so gut. Und ich glaube, das spricht schon einerseits auch für die Qualität von From Software und andererseits aber auch für das Missverständnis zu glauben, dass man hier mit dem Übernehmen von einzelnen Elementen tatsächlich einfach dasselbe machen kann. Denn hier greift wirklich so eins ins andere, das haben wir vorher schon gesagt, wenn die Spielsysteme auf irgendeine Art und Weise nicht so perfekt zusammengreifen, wie es eben Hidetaka Miyazaki vorgemacht hat, dann ist das Spiel nicht gut. Und es ist auch Dark Souls wäre nicht so gut, wenn es das oder das oder das anders gemacht hätte. Und man hat eben hier eine Formel gefunden, die auch wirklich nicht leicht nachzumachen ist. Also äußerlich ist sie leicht nachzumachen. Es gibt eben den Verlust der Währung, wenn man stirbt. Es gibt die Bonfires, wo man aufleveln kann. Es gibt alle möglichen Sachen. Es gibt Bosskämpfe mit mehreren Stufen. Ja, das alles ist es. Aber das macht das Ding eigentlich nicht aus. Und ich glaube, das finde ich interessant, dass sich eben, ich glaube, die besseren Souls-Likes, würde ich jetzt fast sagen, haben sich eben, finde ich, eher fast schon im 2D-Plattforming irgendwie gebildet, muss man sagen, wenn man so ein Spiele wie Hollow Knight zum Beispiel ansieht oder Blasphemous, also wirklich eigentlich 2D-Metroidvanias, die Souls-like-Elemente übernommen haben, da finde ich, funktioniert das viel besser, als wirklich zu versuchen, hier irgendwie so Beethovens 7. Symphonie nachzubauen mit denselben Noten, wie es eben Lies of P oder eben Lords of the Fallen versucht. Das klappt so nicht so ganz. Man kann einzelne Design-Elemente wirklich übernehmen. Blasphemous 2 ist eben ein gutes Beispiel, ist heuer rausgekommen, dass wirklich Souls-like-Elemente integriert in sein 2D-Plattformer-Gameplay, aber eben nur bis zu einem gewissen Punkt. Und das ganze Ding so nachzumachen, ist wirklich die hohe Kunst, ist auch wahnsinnig teuer. Also Lies of P stammt ja von einer koreanischen Firma, Lords of the Fallen ist ja eben das nächste große Ding, hat ja auch die Verkaufserwartungen nicht erfüllen können. Habe ich ja nachher gelesen, ja, die waren enttäuscht, dass es eben nicht so hingehauen hat. Aber ich muss dazu sagen, ich habe Lords of the Fallen wirklich mit großer Freude installiert und begonnen zu spielen und ich habe es wirklich nach glaube ich, 5 oder 6 Stunden einfach beiseite gelegt, weil ich eben, was mir in keinem anderen Souls-like wirklich passiert ist, also schon lange nicht mehr einfach, dass ich an der ersten größeren Bosshürde einfach so oft gescheitert bin, dass ich keine Lust mehr hatte. Und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass der Boss so schwer ist, sondern dass er es nicht geschafft hat, in mir den Ehrgeiz so lange aufrechtzuerhalten, was zum Beispiel im Armored Core wunderbar geschafft hat. Ich habe die ersten schweren Bosse in Armored Core auch wirklich 30, 40, 50 Mal versuchen müssen, weil ich ja stur bin oder keine Ahnung. Und es hat mich aber immer noch interessiert, das zu machen. Bei Lords of the Fallen musste ich mich wirklich lang zwingen, den Kampf jetzt nochmal zu machen, weil ich weiß schon, wie es geht, aber es ist einfach, er hat absurdes Splash-Damage, er ist einfach zu schnell, er ist zu stark, man hat selbst zu wenig etc. etc. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn das ist, was jetzt noch 30 Stunden auf mich wartet, wenn das Spiel mir schon in seinen ersten Hürden so genau zeigt, dass das, was hier gefragt ist, eben eigentlich wirklich nur eine Härteprüfung ist, dann habe ich drauf keine Lust. Das ist es. Und ich glaube, das ist eben die große Falle, mehr oder weniger, die Souls-Likes hier, in die alle Souls-Likes, die nachgemacht wurden in den letzten Jahren, reintappen. Man versucht, ein Core-Publikum hier zu befriedigen, Ja, das aber natürlich auch durch diese Spiele nicht befriedigt werden kann, weil die Originale immer noch so viel größer und besser sind. Aber
Ja.
ja, ich freue mich auf das nächste From Software-Spiel, sagen wir mal so. Also wenn wirklich Hidetaka
Ja.
Miyazaki versucht, das Ganze weiterzuentwickeln, glaube ich, kommt mehr dabei raus, als wenn Epigonen versuchen, das Ganze zu replizieren, nur in schöner oder größer etc.
Lies of P trotzdem war vor allem ganz gut, finde ich, was so dieses Worldbuilding anging. Also, was ich da cool fand, ist, dass es ja so eine Welt ist, in der die Puppen durchdrehen und quasi Pinocchio ist die Puppe, die noch die lügen kann und deswegen irgendwie, weiß ich nicht, überlebt hat oder so. Und dann sieht man quasi in dem Spiel, das fand ich ganz schön gemacht, eigentlich alle verschiedenen Stationen. Bei der Konstruktion so einer Puppe, also man ist irgendwann auf der Weltausstellung, wo diese quasi sklavischen Puppen vorgestellt werden, die dann im Haushalt helfen sollen. Man ist irgendwann auf so einer Mülldeponie, wo die vernichtet werden. Man geht durch die Fabrik, wo die hergestellt wurden. Man ist in den Häusern, in denen sie Bedienstete waren und so weiter. Also, und das fühlt sich am ehesten auch nach einem From Software-Spiel an. Also, die haben wirklich da ganz, ganz genau geguckt, was sie
Ja.
irgendwie klauen. Aber ja, kommt trotzdem nicht so ganz dran, auch wenn ich. Lies of P ganz gern gespielt habe und bei Lords of the Fallen, glaube ich, trotzdem immer noch mal ab und zu mal reinschaue. Ein Spiel, das übrigens erstaunlich stark gepatcht wird die ganze Zeit. Also die ändern quasi alles dauernd. Also die machen die Gegner schwerer, machen die Gegner wieder leichter und so, finde ich irgendwie ganz witzig. Es war ja auch ein Jahr, vielleicht können wir einmal kurz darüber sprechen, weil es ja noch ein weiteres, na, im weitesten Sinne so Souls-like gab, was erfolgreich war, Jedi Survivor, dieses Star Wars-Spiel, haben wir, glaube ich, schon alle wieder so ein bisschen vergessen, dass das rausgekommen ist. Das ja in einem eigentlich desaströsen Zustand auf den Konsolen rausgekommen ist, also zumindest was so die Framerate und die Flüssigkeit und so angeht. Und das war bei Lords of the Fallen bei mir zum Beispiel auch so, dass das fast gar nicht spielbar war am Anfang. Und ich war eigentlich immer jemand, der eher gesagt hat, na, man kann Spiele schon zum Release spielen. Ja, das wird dann nochmal besser gepatcht, aber es geht eigentlich. Aber das war das Jahr, bei dem ich wirklich gesagt habe, nee, ich glaube, man muss einen Monat warten mindestens oder so, weil echt viele Sachen echt in schlechten Zustand rauskommen oder sich stark noch ändern, nachdem sie dann erscheinen. Das ist schon so, oder?
Ja, ich glaube, das ergibt sich mit der Größe der Projekte einfach. Das ist wieder so ein Ding, wovon wir vorher schon gesprochen haben. Es ist fast unmöglich, ein fehlerfreies Spiel zu veröffentlichen. Und ich finde auch witzig, dass die Menschen, die eben Baldur's Gate 3 hier als Paradebeispiel, wie man es richtig macht, hinstellen wollen, die vergessen ja, jetzt hatte ja 3 Jahre Early Access. Das hatte ja als Spiel quasi ab Release Patches über Patches über Patches. Das heißt, der jetzige finale Veröffentlichungstermin, auf den viele gewartet haben, weil natürlich, wie vorher schon gesagt, ja, auf so ein Rollenspiel, das kann ich nicht stückweise spielen und da muss ich eh wieder von vorne anfangen, dass das Spiel so fehlerfrei und bugfrei im Vergleich zu vielen anderen Negativbeispielen war, das ist ja eben genau diesem Early Access Prozess zu verdanken und sonst gar nichts. Und insofern habe ich es auch, ja, ich habe da auch einen Kommentar dazu geschrieben, da wurde ich auch sehr viel angefeindet, wo ich gesagt habe, das ist ungerecht. Wäre jetzt alle AAA oder sonstigen Launches dieses Jahres mit Baldur's Gate 3 zu vergleichen, weil da muss man schon sagen, da herrscht ein Anspruchsdenken teilweise in der Spielerschaft, das ja eigentlich auch oft ins Gehässige geht. Das ist wirklich, ja, das ist eben, sind die unangenehmen Seiten, muss ich mal sagen, des Phantoms, weil genau vor kurzem, wenn wir jetzt hier reden, gab es ja eben diesen hyperdesaströsen Launch von The Day Before, diesem Open World
Zum
Zombie
Scam-Spiel, ja.
Scam-Spiel. Ich weiß nicht mal, ich glaube, die Entwickler, die daran gearbeitet hatten, die haben das sicher nicht als empfunden, was sie die letzten Jahre an Arbeit reingestellt hatten. Das ist eben ein Spiel, das sicher in einem furchtbaren Zustand erschienen ist,
Aber die
aber
haben sich ja jetzt
gleichzeitig.
direkt geschlossen, nachdem sie
Ja,
jetzt die
natürlich, ja,
Steam-Code
aber ich muss
irgendwie
auch
haben.
dazu sagen,
Also,
dass
ja.
das sicher auch Resultat eben dieses emotionalen und aggressiven Backlash der Fans, muss man auch sagen, oder der Menschen, die sich da eben darum betrogen gesehen haben sofort. Und das ist eben wirklich das ist einer dieser unsympathischen Aspekte des Phantoms. Ich sage ja immer, dieses Hypen, diese Vorfreude, eben dieses ganze Mitmachen bei diesem Marketing-Zirkus, das ist alles wunderbar, schön und gut, wenn eben man sich mit einem Produkt so emotional identifizieren kann. Und wenn man das halt wirklich so als Teil seiner Persönlichkeit in gewisser Weise sogar mit aufnimmt, dass man eben hier Fan von Konsole XY oder von Franchise Z ist. Aber gleichzeitig ist das Ganze wirklich auch eine relativ, würde ich sagen, mal eine ungesunde Haltung gegenüber einem Produkt, das eben letztlich von Menschen gemacht wird. Und ja, bin mir eben nicht ganz sicher, inwieweit da nicht ein bisschen weniger Emotion besser wäre. Aber ich spreche natürlich hier aus einer privilegierten Situation heraus, denn ich bin ja jetzt einfach als Videospieljournalist keiner, der eben tatsächlich da ja, etwas entgegenfiebert und dann seine ganze Freizeit diesem einen Ding widmet, wie es trotzdem
Ja.
viele machen. Ja.
Lass uns doch mal weil wir jetzt gar nicht so viel Spiele schon angesprochen haben, einfach immer mal so ein bisschen hin und her gehen, vielleicht ein Spiel nennen, unsere Meinung dazu, da kann der andere sagen, hat das auch gespielt. Also das Jahr stand ja auch im Zeichen von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, was eine Weiterführung war von Breath of the Wild, was ja eines der meistgeschätzten Spiele der letzten Jahre ist, und es kam in diesem Jahr raus und es hatte wirklich, finde ich, auch ein unglaubliches Bausystem und ein Kombinationssystem. Also man konnte ja seine Waffe kombinieren mit Sachen, die in der Gegend rumliegen. Man konnte Konstruktionen bauen. Das Spiel hat jetzt nicht nur die Welt, die es vorher gab, sondern auch ein Höhlensystem darunter und ein Wolkeninselsystem darüber. Und in vielen Stunden stand man da und hat sich gefragt, wie komme ich jetzt eigentlich von der einen Insel zur anderen, hat sich ein Flugzeug gebaut und so weiter und so fort. Ich habe mit dem Spiel trotzdem recht große Probleme gehabt. Zum einen fand ich, auch wenn ich nicht sagen will, das soll man nicht machen oder so, das nicht so sonderlich interessant, die Welt zu nehmen, die ich schon mal bei Breath of the Wild irgendwie 80 Stunden durchlaufen habe, und da bauen wir jetzt neue Systeme drauf und dann kann ich mir jetzt ein Auto bauen und fahre dann irgendwie einen ähnlichen Berg runter, auf dem ich schon mal war. Ich hätte dieses Spiel, denn ich finde, Größe ist schon auch immer so ein Problem, eher geschätzt, wenn es nur diese Inseln im Himmel zum Beispiel gewesen wären, also wenn es einfach The Legend of Zelda, The Sky Islands oder so gewesen wäre. Das hat mir viel mehr Spaß gemacht als diese ganzen anderen Sachen, und ich finde, Nintendo hat manchmal so einen Hang, auf Überraschung zu gehen. In diesen Schreinen zum Beispiel auch, in denen dann so Rätsel gestellt werden, gibt es immer so einen Kniff und den macht man dann, dann ist das Schrein wieder vorbei und dann gibt es so die nächste Sache. Das ist auch eine Sache, die mir bei Super Mario Bros. Wonder in diesem Jahr so ein bisschen aufgefallen ist, dass sie stark die Überraschung wollen, aber dann ist es dann auch schon wieder vorbei, was man eigentlich gemacht hat, und das ist cool, aber manchmal fühlt es sich so ein bisschen an, wie, weiß ich nicht, so durch TikTok zu scrollen oder so, und ich habe nicht so. Das ist wahrscheinlich anders, wenn man ein Kind ist einfach und das ist das einzige Spiel, was man hat. Dann spielt man sicherlich 100 Stunden und baut sich da einen Panzer und fährt da rum oder so. Aber es war eine ganz seltsame Spielerfahrung für mich, Tears of the Kingdom. Ich habe mich irgendwie verloren gefühlt so in dieser Welt, weil ich die Aufgabenstellung, die es gab, nur in ganz bestimmten Bereichen irgendwie interessant fand, aber gar keine Lust hatte, in diesem Kampfsystem, was ich eh nicht so mag, gegen die immer gleichen Gegner in den immer gleichen Höhlen dann irgendwie mit so Bombenpfeilen zu schießen oder so. Und irgendwann, also ich habe diese ganzen Dungeons oder die, wie die heißen, da gemacht, aber dann gibt es quasi so einen Punkt, wo man so gegen so Gegner kämpfen muss, und das ist dann auch so, da spawnen dann so vier Gegner und dann sind die tot, dann spawnen die nochmal, und irgendwie bin ich dann einfach, habe ich dann einfach aufgehört und habe es nicht durchgespielt. Also ein Spiel, ja, auf das ich mich gefreut habe und das ich voll schätzen kann, aber ich habe es nicht so weit gespielt. Weiß nicht, wie du das fandst.
Ich glaube, Kritik ist Kritik auf hohem Niveau. Man darf es nicht vergessen, was Nintendo in diesem Jahr gemacht hat. Eine Konsole, die wirklich einen der längsten Lebenszyklen überhaupt hatte. Das ist ja noch die letzte Last-Gen-Konsole, die immer noch irgendwie hier ist. Die mit zwei so großen Titeln dieses Jahr nochmal zu beliefern, nämlich mit einem zweiten Zelda, Breath of the Wild, hat ja mehr oder weniger den Anfang gemacht damals. Mit einem Spiel, das, kann man sagen, ja doch auf demselben Level ist wie Breath of the Wild, mindestens. Und eben, ich würde sagen, zusätzlich noch den Mut besitzt, tatsächlich hier alles Game Design in die Ecke zu schmeißen, auch, und zu sagen, okay, ja, dann bau dir halt mit diesen Tools jetzt einfach eine Abkürzung zu diesem Dungeon. Wenn du das auf dich nimmst, dann warum sollen wir dich abhalten davon? Also whatever works, das finde ich einen wunderbar sympathischen Designzugang. Und das Nächste, du hast es gesagt, Super Mario Wonder, das ist ein tolles Super Mario für Menschen nicht wie uns, würde ich mal dazu sagen. Denn mein Sohn hat es wirklich mit großer Begeisterung gespielt. Ja, das glaub ich. Eben das ist, man darf wirklich nicht vergessen, dass Nintendo hier an ganz andere Spieler und ein ganz anderes Publikum denkt, weil es das auch hat, muss man auch dazu sagen. Also für ganz viele Menschen ist eben die Switch oder eben Nintendo als Ökosystem an sich wirklich diese große Wundertüte, wo man einfach sagt, okay, es ist egal, ich kann jedes Mario und ich kann jedes Zelda eigentlich spielen, weil die alle etwas haben, was sie wirklich zu qualitativ hochwertigen Spielen macht, und weil ich mich damit stundenlang beschäftigen kann. Also ich würde sagen, toll, finde ich gut, weil es eben auch ein bisschen diesem ständigen technischen Hinterherhecheln und diesem Fetisch der immer besseren Technik und Grafik irgendwie ein bisschen auskommt. Aber ja, ich glaube, wenn die neuen Nintendo-Konsolen kommen, irgendwann einmal nächstes Jahr, ja, dann muss man schauen, wie es da weitergeht. Aber ich würde sagen, die Switch ist, glaube ich, jetzt schon auf jeden Fall mit diesem Jahr spätestens aufgestiegen zu einer der ganz großen historischen Konsolen, muss man sagen. Ich empfehle es auch, offen gestanden, wirklich jedem. Ich habe ja selbst zwei Kinder. Wenn mich irgendwie andere Eltern fragen, womit sie ihren Kindern irgendwie, wenn die unbedingt spielen wollen, was, dann sage ich jedem, ja, kauft ihnen eine Switch. Man kann kaum daneben hauen. Es ist mit der Öffnung für Indies auf der Switch Switch, das ist ja auch die große Neuerung, vergisst man ja manchmal, dass der Nintendo Store für eben so viele kleine Spiele und unabhängige Spiele geöffnet wurde. Ja, das ist wahrscheinlich für Nintendo, die es ja mit dem Internet allgemein auch nicht so haben und mit der modernen Zeit, wenn man so will, der größte Schritt gewesen in dieser Konsolengeneration in gewisser Weise. Und ja, ich glaube, da kann man Nintendo jetzt nicht viel vorwerfen, also das passt schon. Aber du hast gesagt, wir sollen ein bisschen Ping-Pong spielen. Ich werfe gleich den Ball ein wenig zurück. Bei Nintendo fällt mir immer ein, dass das eben einerseits eine große Firma mit großer Geschichte ist, dass aber seine große Geschichte wirklich absolut mit Füßen tritt, irgendwie mit Anwälten immer gegen alle vorgeht, die da ja versuchen, so die große Nintendo-Vergangenheit in Emulatoren oder so aufleben zu lassen. Es wurden ja heuer auch Online-Stores geschlossen vom 3DS, glaube ich. Das heißt, die eigene Geschichte ist Nintendo da wirklich skandalös wenig wert, muss man sagen, die eigene Games-Historie. Aber es war ja doch ein bisschen 2023 auch das Jahr der großen Remakes, denn ich glaube, Resident Evil 4 und Dead Space als Remakes waren ja auch auf ganz vielen besten Listen des Jahres dabei. Hast du die beiden mal gespielt?
Ja, habe ich gespielt. Auch Alan Wake 2 ist ja eine Fortsetzung. Und ich muss sagen, das Jahr war das Jahr, bei dem ich gemerkt habe, Survival Horror ist für mich irgendwie nicht mehr so ein interessantes Genre, wie es mal war. Es ist mir zuerst aufgefallen mit Resident Evil 4, als diese Szene in dem Haus ist und diese ganzen Gegner kommen da rein und man, also früher hieß das ja Panzersteuerung, aber ich finde das immer noch so, dass man da irgendwie so von Raum zu Raum rennt und hofft, nicht getroffen zu werden, die dann abknallt. Also da war ich erstaunt, dass ich damit nicht so doll geklickt habe, auch wenn es toll umgesetzt war vielleicht. Dead Space hingegen ist eins meiner irgendwie Lieblingsspiele von früher und das habe ich eine Weile gespielt und irgendwie genossen, weil die viel mehr mit Lichtstimmung auf jeden Fall gemacht haben jetzt in dem Remake. Das fand ich toll. Aber ja, eine kleine Erkenntnis bei mir in diesem Jahr war, Survival Horror ist irgendwie nicht gerade nicht mehr so mein Interesse tatsächlich, auch wenn ich anerkennen kann, dass das schon ordentliche Remakes waren.
Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher, weil ich glaube so, vielleicht könntest du deine Meinung da revidieren, wenn du Amnesia The Bunker gespielt hättest, weil eben bei
Resident Evil... Das muss ja heftig sein.
Ja, weil bei Resident Evil 4 und Dead Space, worauf ich hinaus wollte, dass jetzt die große Ära der Remakes anbricht oder eh schon angebrochen ist. Seit längerem Resident Evil gibt es ja schon einige High-Gloss-Remakes der letzten Jahre, 2 und 3 wurden ja auch remade. Ein bisschen Fantasielosigkeit muss man, glaube ich, da der Branche auch unterstellen und ein bisschen melken so der eigenen Vergangenheit, anstatt sich über Neueres zu trauen. Survival Horror ist wirklich eines dieser absurderweise groß gewordenen Genres, muss man sagen, denn es ist ja eben seit den ersten Resident Evils eigentlich so für ganz viele so prototypisch steht das ja für Horrorspiele. Und ich habe es interessant gefunden, Frictional Games, die schwedischen Macher der Amnesia-Reihe, die haben ja damals schon mit den ersten Amnesias quasi ein bisschen genau diesem Horror-Mainstream, wie er eben von Resident Evil etc. verkörpert war, ein bisschen entgegenzuarbeiten. Es gibt keine Waffen, man muss sich verstecken, man muss weglaufen. Ich glaube, Amnesia, The Bunker, das ist ja der vierte Teil der Amnesia-Reihe, der hat wirklich dieses Jahr, finde ich, Survival Horror ein bisschen nicht gerade neu erfunden, aber doch zumindest wieder ein bisschen aus dem Koma aufgeweckt. Und gleichzeitig sieht man eben dazu quasi so in der direkten Gegenüberstellung die große Vergangenheit mit Resident Evil 4 und eben auch mit Dead Space. Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist sowieso, glaube ich, gerade keine besonders gute Zeit für Genre-Erneuerungen, würde ich mal sagen. Wenn ich jetzt so zurückblicke, was hat es in diesem Jahr wirklich Neues gegeben? Ich glaube, da sind wir schon, wenn wir bei Alan Wake sind. Was Alan Wake 2 narrativ gemacht hat, ist, glaube ich, wirklich so absurderweise, weil es ein AAA-Spiel ist. Das gehört schon ein bisschen zu den originelleren Sachen dieses Jahres, oder? Wie siehst du das?
Ich mochte das nicht. Ich habe aber das auch aufgehört, dann nach 5, 6 Stunden oder so. Sehr auch zur Wut, glaube ich, bei uns im Discord, wo das so abgefeiert wurde. Ich saß aber auch, muss ich sagen, bevor ich Alan Wake 2 angeschmissen habe, mehrere Stunden an Twin Peaks Staffel 2 und dann haben wir dazu eine Folge gemacht. Und dann nochmal in so ein Setting reinzugehen, was ich nicht für ganz so ulkig halte, wie das zum Beispiel David Lynch gemacht hat, hatte ich nicht so große Lust drauf. Ich habe es angefangen, ich dachte dann, okay, mal schauen, was sie machen. Und dann wurde mir gesagt, es gibt ja dann diese große eine Szene, die ja dann wir bei den Game Awards jetzt quasi dann auch nochmal gesehen haben. Und mich hat das, weiß ich aber, auf dem falschen Fuß erwischt. Ich kann nicht so viel dazu sagen. Ich finde es persönlich nicht so interessant, nicht so super gut geschrieben. Diesen finnischen Humor, der holt mich irgendwie nicht so richtig ab. Ich weiß nicht, es gab von Stephanie Sterling so einen Verriss. Ich glaube, das ist der einzige Verriss, den es zu diesem Spiel gibt online. Als ich den gelesen habe, dachte ich so ein bisschen, ah ja, genau, so wenig habe ich damit auch geklickt. Aber brich bitte mal hier eine Lanze dafür, denn das ist ein bemerkenswertes Spiel aus auf jeden Fall. Das habe ich auch erkannt. Ich fand nur auch diese Kämpfe mit Anleuchten und Schießen und diesen ersten Boss oder den zweiten Bosskampf da im Wald auch irgendwie so hakelig. Aber Mein PC ist auch fast explodiert, weil er es kaum spielen konnte.
Ja, das ist
ein bisschen verschwommen. Deswegen, ich will hier gar nicht das.
Nee, ich glaube, ich muss keine Lanze dafür brechen. Es ist eines der am meisten ausgezeichneten Spiele des Jahres. Ich glaube, es hat seine Fans gefunden.
Was findest du denn an dem Storytelling so interessant? Das würde mich mal interessieren, weil es ist ein Meta, ne? Irgendwie, ich war noch nicht, glaube ich, auf dem Level, dass ich ganz verstanden habe, was soll das jetzt, diese Geschichte, die er schreibt, sie mit ihrer Tochter, was.
Na, was es gibt mindestens eine weitere Negativrezension, die eben da wirklich auf den Tisch legt und sagt, ja, das Ganze ist eben so der bullshittigste und banalste Meta-Writing-Commentary, den es eigentlich so gibt. Und we get it, ja, Sam Lake und Alan Wake und Max Payne etc., das alles irgendwie, wir checken das schon. Darauf entgegne ich, ja, aber wir sind immer noch in Videospielen und wir sind noch dazu im Bereich der AAA-Videospiele und da bist vielleicht du jetzt wirklich mit deiner schlechten Hardware-Ausstattung, würde ich mal sagen, eher nicht so in den Genuss dessen gekommen, was AAA auch heißen kann, nämlich wirklich diese, ich habe ja nichts gegen Technik, wenn sie gut ist. Ich sage ja nur, ich möchte nur nicht, dass sie der einzige Selbstzweck ist. Und das, finde ich, ist wirklich bei Alan Wake 2 der Fall. Das ist eben ein Spiel, das wirklich alles, was AAA zu bieten hat, tatsächlich in den Dienst einer Erzählung stellt. Und die Erzählung ist noch dazu recht selbstironisch, hat eben, wie du sagst, ja diesen finnischen Humor, kann man mögen, muss man nicht. Und eben noch dazu eben spielt es mit diesen ganzen Metaebenen. Ja, ich stimme zu. Seit In the Mouth of Madness von John Carpenter hat sich da jetzt nicht wahnsinnig viel zusätzlich ergeben und an David Lynch kommt es auch nicht heran. Ja, aber then again, what does? Also, wo sind die Niveaus hier und wo sind die Vergleiche, die wir hier anstellen mögen? Ich finde es toll, dass es eben wirklich ein AAA-Spiel ist. Vielleicht betrachte ich das hier jetzt aus der zynischen Videospielkritiker-Perspektive, dass es ein so großes, so teures und so aufwendiges AAA-Spiel sich erlauben kann, eben so viel Schabernack zu treiben. Das finde ich wirklich bewundernswert daran. Ich möchte es auch gar nicht spoilern und man kann wirklich viel kritisieren, die Kämpfe sind wirklich hakelig, da hast du recht, es gibt ganz viele Sachen, die man anders machen hätte können, die man abkürzen kann, trotzdem als Beweis dafür, dass es auch 2023 noch möglich ist, ein großes Schlachtschiff an Spiel, also ich meine jetzt mit Millionen Budget, mit wirklich jahrelanger Laufzeit, also mit jahrelanger Produktionszeit, dass es möglich ist, Entscheidungen wie die in diesem Spieldesign getroffenen zu treffen. Das bewundere ich dran, finde ich toll dran. Ich muss auch sagen, ich bin seit Jahren ja der, ich mag Remedy-Spiele eigentlich immer trotz ihres Gameplays. Das Gameplay, finde ich, ist immer wirklich maximal mittelmäßig gut, also auch bei Control, ja, Fight Me von mir aus, aber es gibt wenig Remedy-Spiele, die mich irgendwie gameplaymäßig irgendwo abgeholt haben und das ist auch hier so, aber eben wie erzählt wird, trotzdem der Polish, der tatsächlich da ist, dann eben wirklich die eine Szene, von der du gesprochen hast, einzelne Gags, die das Ganze dann wirklich rausholen, ja, das hat mich wirklich als Gesamtpaket doch einigermaßen überrascht und auch erfreut, weil ich auch gefunden habe, vielleicht ist es auch ungerecht, das hier jetzt mit diesen Hype-Vehikeln wie eben Cyberpunk, Starfield etc. zu vergleichen. Ich persönlich hatte jetzt ja das Gefühl, da gab es jetzt nicht so wahnsinnig viel Geplänkel oder da wurde ja auch nicht etwas versprochen, was nicht gehalten wurde, sondern das wurde auf den Tisch gelegt und es hat sich dann als etwas herausgestellt, was mir persönlich wirklich sehr viel Freude gemacht hat. Ein Horrorspiel, das sich nicht so ernst nimmt, ein Horrorspiel, das bei gewaltig großem Produktionsniveau einfach auch sich alberne Szenen traut und das eben von vorn bis hinten, ja, okay, vielleicht zwinkert es ein bisschen zu oft und sagt ein bisschen, ist euch ein bisschen dessen zu bewusst, dass es clever ist, aber das habe ich alles verschmerzt. Das funktioniert hier sehr gut und hat mich eben, wie gesagt, hauptsächlich im Kontrast zu all dem, was AAA sonst irgendwie einfach nur sich trauen darf, hat mich doch dann abgeholt, muss ich sagen.
Rainer, wir haben, glaube ich, nur noch so 10 Minuten oder sowas, deswegen würde ich sagen, können wir schmeißen noch ein paar Sachen rein. Ich will ein paar Sachen erwähnen. Bei mir ganz weit oben ist The Cosmic Wheel Sisterhood. Das ist ein Spiel, in dem man eine tarotkartenlegende, verbannte Hexe spielt, die zurückversucht, sich in ihren Konvent zu kämpfen, indem sie anderen Hexen die Zukunft voraussagt. Und das Spiel turnt in der Mitte in einen Wahlkampfsimulator, wo man versucht, diese Wahl zur Hexe zu gewinnen. Das fand ich irgendwie ganz toll. Dann Chants of Senna will ich empfehlen, wenn das richtig ausgesprochen ist. Das ist ein Spiel, in dem man quasi den Turm zu Babel erklimmen muss und durch unterschiedliche Kulturen geht, deren Sprache man nicht spricht und sich quasi per Logik und Ausschlussverfahren ableiten muss, was die sagen, um später dann tatsächlich auch einen so kulturellen Kampf zwischen denen zu schlichten. Und ein Spiel Gisant von Dontnod, da muss man, es ist quasi ein Boulder-Spiel, man muss so einen Berg in der Wüste erklimmen und während man das tut, merkt man, dass dieser Berg eigentlich mal unter Wasser stand und dass die Kultur, die oben gelebt hat, immer weiter nach unten ist und es anscheinend einen Konflikt gab zwischen Lagern. Da gehen wir hoch auf den Berg, weil wir denken, in den Wolken leben magische Wesen, die es regnen lassen. Oder gehen wir runter in die Wüste und versuchen quasi den Grund dafür zu finden, warum das Wasser weg ist. Und am Ende, also man geht quasi, wie eigentlich fast auch oft in so einem Souls-Spiel, durch so eine untergegangene Zivilisation, liest ein paar Notizen und findet es dann am Ende heraus. Und das ist etwas, was mir aufgefallen ist in diesem Jahr, dass Spiele die Klimakrise stärker anfangen zu spiegeln. Das machen natürlich Spiele auch, also postapokalyptische Spiele ja auch schon immer so ein bisschen, aber es gab auch dieses Spiel Terra Nil, das ist so ein Echtzeitstrategiespiel, wo man quasi eine Welt wieder begrünt. Es gab Season, A Letter to the Future, wo das so ein bisschen darum ging. Also das fand ich in diesem Jahr auch irgendwie noch ganz interessant, dass dieses Thema auch von Games so ein bisschen aufgeworfen wird. Hast du noch irgendwas, was auf jeden Fall empfohlen werden muss?
Ja, das Problem ist jetzt, wir haben jetzt wirklich, glaube ich, 80 Minuten doch auch wieder nur über die Großen der Branche gesprochen. Leider, das ist ja wirklich etwas, was ich immer sonst bekrittle, aber es bietet sich halt irgendwie an bei diesem Blick zurück, eben, dass man ein bisschen mehr auch über Einzelne sagt und nicht eben nur über den Game Awards da irgendwie runterrattert, was alles irgendwie gut war und schlecht war und der kriegt den Award für das und das. Ich muss sagen, ich habe vor kurzem eben für den Spiegel auch die 10 besten Indie-Spiele des Jahres zusammengefasst und sagen, da war für mich tatsächlich jetzt auch keines dabei, was jetzt so monolithisch empor herausgestochen hätte, wie es eben bei Baldur's Gate 3 bei den großen Spielen eben war.
Hatte ich aber auch das Gefühl, dass wir nicht dieses absolute, doch Dave the Diver wahrscheinlich war so erfolgreich.
Nein, das war kein Indie-Spiel, da kann man ja diskutieren natürlich. Okay. Na, da gab es eben tatsächlich die große Diskussion, weil Dave the Diver stammt ja von Nexon, das ist eben dieser südkoreanische Videospielindustrie-Gigant, der eigentlich hier eben einfach nur in-house ein Pixel-Game machen hat lassen. Gut, ich habe das auch weggelassen mit Verweis darauf, dass es eben ist. Aber ich würde sagen eben, wir leben ja quasi in gewisserweise in goldenen Zeiten, also die Menschen, die die Videospiele machen, nicht. Das haben wir jetzt gar nicht so viel erwähnt, dass es denen schlecht gegangen ist dieses Jahr. 6.500 Menschen ungefähr wurden entlassen aus der Videospielbranche. Ja, furchtbare Zeiten eigentlich in gewisser Weise. Aber was die Spiele betrifft, lebt man ja in Zeiten eines goldenen Überflusses. Und ich glaube gerade, da zeigt sich eben gerade, glaube ich, die große Qualität des Indie-Bereichs. Weil eben die großen AAA-Titel, wir haben es vorher schon gesagt, eine Firma kann sich gar nicht leisten, einmal daneben zu hauen. Also es ist quasi, da geht es um sein oder nicht sein, wenn eine Firma, wenn Starfield wirklich ein totaler Flop geworden wäre, vielleicht ist es ja sogar jetzt schon soweit, dann muss man in Bethesda sich auf Köpferollen einstellen und Microsoft wird seine Strategie umbauen. Redfall war wahrscheinlich eben ein Negativbeispiel dafür. Aber ich glaube eben, das Gegenmodell gegen diese großen wenigen Spiele, die eben diesen Blockbuster-Status nachhecheln, sind eben Indie-Games, die eben von überall her kommen können. Ich habe eben wirklich interessanterweise 10 Spiele gefunden, die waren alle, jedes einzelne stammte aus einem anderen Land. Es waren Spiele aus Kroatien dabei. Der Talos Principle 2, ein tolles Spiel. Mhm. Dredge, dran, das wirklich, dieser Angelsimulator, der Anfang des Jahres auch wirklich einen großen Fantum, eine große Fanschar gefunden hat, der stammt aus Neuseeland. Blasphemous 2, was ich genannt hatte, kommt aus Spanien. Humanity aus Japan, War Tales, das auch dem Early Access beendet hat, heuer stammt aus Frankreich. Das heißt, Europa hat hier wirklich, glaube ich, vor allem Europa hat sich hier wirklich in einer Art von kleinteiligen Indie-Industrie aufgerappelt, muss man sagen. Und ja, man kann vielleicht sagen, jetzt die negativen Nachrichten dieses Jahres, eben die großen Layoffs in den großen Firmen, die gab es ja auch früher schon, vielleicht nicht so geballt und nicht in einem Jahr, aber die haben trotzdem dazu geführt, dass eben dieser große Wildwuchs, dieser wunderbare an Indies entstanden ist. Und ich will das jetzt nicht romantisieren. Natürlich hat jeder lieber eine Anstellung mit relativer Sicherheit als irgendwie so dieses Leben als Freelancer, das eben mal funktionieren kann oder dann auch gar nicht. Und dann gibt es auch natürlich Survivorship-Bias zu sagen, ja, Markus Persson hat es zum Milliardär gebracht als Minecraft-Erfinder. Ja eh, aber die 500.000 anderen Menschen, die gedacht haben, mit dem Spiel aus ihrem Kinderzimmer werden sie jetzt Milliardär, die sind wahrscheinlich immer noch in ihrem Kinderzimmer. Jedenfalls, wir nennen noch ein paar tolle Namen. Jetzt würde ich sagen, das hat das Jahr verdient. Ich habe es schon gesagt, Dredge ist, glaube ich, ein Spiel, das man nennen kann. Cocoon von Jeppe Carlsen, der Macher von Limbo und Inside, also aus Playdead, aus dem Playdead-Stall, hat ein eigenes Studio gegründet, hat ein wunderbares Puzzle-Game gemacht. Dredge habe ich schon genannt, Amnesia the Bunker habe ich schon genannt. Von Ace Team, den großartigen drei Brüdern aus Santiago de Chile, aus Südamerika, ist ein neues Spiel gekommen, das wirklich wie eine wunderbar bizarre Variante auf God of War erschienen ist, nämlich Clash Artifacts of Chaos, kann ich auch jedem nur ans Herz legen. Und natürlich eben die Strategietitel. Strategie ist ja wirklich auch ein Genre, das aus den großen AAA-Bestsellerlisten fast verschwunden ist, außer es kommt halt ein neues Anno raus oder ein neues Siedler oder ein neues Civilization. Da, ja, Indie's got your back, kann man sagen, da gab es eben dieses Jahr die Early Access Final Releases von Against the Storm, ein Spiel, das das Aufbaustrategie-Genre mehr oder weniger völlig auf neue Beine stellt, was ich wirklich wunderbar toll gefunden habe. Und War Tales, das eben eigentlich Battle Brothers in hübsch ist, also ein Indie-Game, das ein anderes Indie-Game mehr oder weniger eine Hommage oder ein Remake darstellt, ein tolles. Ja, es gab wirklich wunderbare Spiele. Wie gesagt, dieser eine große Indie-Titel, auf den sich alle einigen können in diesem Jahr, und zu sagen, ähnlich wie Baldur's Gate 3, das ist eben jetzt dieses eine große Ding. Ich glaube, den gab es nicht. Du hast ja schon Chance of Senna genannt vorher, das ist eben ein Spiel, witzigerweise, das hat bei uns bei FM4 ein Kollege übernommen, ich habe noch Gutes drüber gehört, ich bilde mir ja sonst ein, dass ich ein bisschen schon einen Überblick habe, aber auf das hätte ich jetzt ganz vergessen auch gehabt zum Beispiel, das heißt, ich glaube eben, wie ganz am Anfang gesagt, 200 Spiele pro Woche, ja, da sind wahnsinnig viele Gurken dabei, aber auch jede Woche, jede einzelne Woche, jeden einzelnen Tag kommt mindestens ein, zwei, drei Spiele raus, die es eigentlich wert wären, wirklich gewürdigt zu werden und die eigentlich untergehen, und ich glaube so, die Indie-Pokalypse, das ist ja dieses Schlagwort, wo quasi eben Qualität kaum mehr Chance hat, irgendwie von sich aus aufzufallen, dass quasi wieder die ganzen Indie-Entwickler darauf zurückwirft, mit Indie-Publishern wie Devolver oder Raw Fury oder allen anderen zusammenzuarbeiten. Ich glaube, die ist jetzt zwar nicht verdaut, weil immer noch wahnsinnig viele Menschen frustriert den Job als Indie-Entwickler irgendwie hinschmeißen, weil sie eben, keine Ahnung, maximal 1000 Stück von ihrem Spiel verkaufen, dem sie die letzten 3-4 Jahre ihres Lebens gewidmet haben. Aber trotzdem, ich glaube, Indie ist auf jeden Fall auf dem Weg, von dieser seltsamen Hippie-Pixel-Nische rauszugehen und ein ganz akzeptiertes, eine akzeptierte Nische zu werden in gewisser Weise. Das finde ich toll, eine der wenigen guten Nachrichten aus der Industrie, muss man sagen, wahrscheinlich.
Ja, und wie jeder Podcast quasi, es fängt an mit so, ja, und wie das Jahr so, wie war das Jahr so, und es endet immer mit einem, ach ja, die Indies, genau, die gibt es auch noch alle.
Ja, es ist traurig, wie gesagt, ich hätte es nicht vorgehabt, aber ich muss dazu sagen, dass dieses Jahr tatsächlich eines war, wo auch ich, wenn ich auf meine Spiele des Jahres zurückblicke, es war, ist nicht jedes Jahr, also ich habe oft Jahre, wo ich sage, okay, ich habe gar kein AAA-Spiel wirklich toll gefunden, das meint man wahrscheinlich mit ein starkes Spielejahr, dass eben AAA-Spiele dabei waren, die, ja, die besser waren als erwartet, sagen wir mal so. Es gab natürlich auch andere AAA-Spiele, die nicht besser waren als erwartet. Es gab Forspoken, das irgendwie ein bisschen ein Bauchfleck war. Das letzte Assassin's Creed war ganz okayisch, aber das ist ja auch wahrscheinlich nicht das. Redfall haben wir schon genannt, das ist wirklich, das hat daneben gehauen. Ja, es ist nicht alles Gold, was wirklich so wunderbar glänzt die ganze Zeit, und bei Indies ist es ähnlich, nehme ich an.
Genau, man kann dich bei FM4, dem österreichischen Jugendkultursender, über Videospiele sprechen, hören, schreiben, lesen. Ihr habt den FM4 Games Podcast auch, der jede Woche stattfindet, ne?
Ja.
Genau.
Also wenn man ja, ich bin überhaupt, ich bin auch bei OK Cool bin ich gerne Gast. Ich habe mit Markus Richter gemeinsam den Pile of Fame bei Game Podcast, also bei Jochen Gebauer und André Peschke. Und ja, ich habe auch einen Substack seit diesem Jahr, einen Newsletter, einen eigenen, reinersiegel.substack.com. Ja, kostet nichts. Wer Lust hat, mir da beim Nachdenken zuzulesen, ja, es ist seltener, als ich mir gedacht habe, dass ich dazu komme, aber existiert auf jeden Fall auch.
Genau, und bei mir ist auch immer noch nicht so ganz klar, wie ist das jetzt eigentlich mit den Games? Also es ist tatsächlich das Medium, was witzig ist, weil ich einen Filmpodcast mache, das mich schon am meisten interessiert, aber auch eins, das ich schwer finde, in mein professionelles Leben einzufügen. Mein neuer Philosophie-Podcast ist ja jetzt auch draußen, falls ich das auch noch mal hier sagen sollte, Geister. Also der nimmt auch natürlich viel Platz ein, und ich werde mal schauen. Also ich glaube, ich mache auf jeden Fall noch ein Video, noch eine Top 50, weil ich einfach so viel gespielt habe dieses Jahr. Die kommt dann auf YouTube, und dann muss ich nächstes Jahr mal schauen, ob es mit dem Kanal weitergeht oder ob man dann doch noch mal irgendwann einen Podcast macht. Aber dafür brauche ich, glaube ich, ein Team, und da mal schauen. Auch wenn ihr sagt irgendwie, lass doch mal was zusammen machen über Games oder so, schreibt mal gerne. Ich weiß noch nicht so genau. Ich bleibe trotzdem weiterhin dran. Aber ich nehme mir vor, nicht ganz so viel in so viel reinzuschauen wie dieses Jahr. Ich war wirklich schon auch schaulustiger und wollte wirklich auch wissen, wie sind die ganzen Sachen. Und ich glaube, nächstes Jahr bin ich, glaube ich, ganz froh, wenn nicht so viele große Spiele rauskommen und dann vielleicht auch die kleinen ein bisschen mehr glänzen können. Rainer, vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Und wir anderen, ja, hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.